Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Er ist zurück aus dem Winter Wonderland, Osterzgebirge. Tino Meyer ist in der Leitung. Tino, herzlich willkommen zu Folge 99.
Ja, hallo Jens, 99 Folgen, wow, oder?
Ja,
ich war in Altenberg mit der Familie, besser gesagt in Schellerhau. Familienwochenende, okay. Aber natürlich lief am Freitagabend der Livestream. Ich kann an der Stelle verraten, mein Bruder wohnt in Halle, ist aber Hansa Rostock-Fan.
Und wir
wir haben da am Wochenende auch drüber gesprochen, weil die Frage auch kam von meinem Sohn, warum bist du eigentlich Hansa-Fan? Mhm. Und da hat mein Bruder sinngemäß gesagt, man sucht sich nicht seinen Verein aus, sondern der Verein sucht sich seine Leute aus. So ist er Hansa-Fan geworden.
Mhm.
Wir waren dann am Freitagabend aber auch sehr angetan von dem, was wir da am Rudolf-Harbig-Stadion im Stream gesehen haben und haben darauf auch angestoßen.
Das ist schön.
Und hatten dann am Samstag, natürlich, weil du vom Winter Wonderland gesprochen hast, das mag man sich in Dresden, wenn ich jetzt gerade aus dem Fenster gucke, nicht vorstellen. Da ist es ja Tatsache, ich hätte fast grasgrün gesagt. In Altenberg lag Schnee ohne Ende. Samstagvormittag schien die Sonne. Ich glaube, man spricht da gemeinhin von Kaiserwetter. Es war wirklich ein sehr schöner Tag, ein sehr schönes Wochenende. Und passt dann wiederum auch zur schwarz-gelben Stimmung, ne?
Ja, du hast mir ja ein Bild geschickt, ich konnte es gar nicht fassen. Ich dachte, wo bist du denn? Also bist du irgendwo in Norwegen oder irgendwo in Schweden? Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt hier 40 Kilometer um die Ecke ist. Also beim besten Willen nicht. Also,
so sieht es aus.
Sehr, sehr schön aus. Weißt du, wo ich Samstag war? Beim Walter-Fritsch-Turnier. Die Allstars von Dynamo haben nämlich auch geglänzt, haben das Ganze gewonnen. Halbfinale gegen Schacht gewonnen, Finale dann gegen den Chemnitzer FC. War eine runde Geschichte. Mehr als 2200 Zuschauer waren dabei. Also mehr als verdoppelt die Zuschauerzahl im Vergleich zum Vorjahr. Dynamos Allstars haben wirklich geglänzt, für gute Stimmung gesorgt. Das Einzige, was so ein bisschen enttäuschend war, waren die Bundesliga-Mannschaften, also Hamburg noch mit Ansätzen, aber Borussia Dortmund komplett enttäuschend. Jetzt nicht nur vom sportlichen Auftritt, sondern auch was nominell da war. Also ich kannte ein, zwei Spieler von dem Aufgebot von Borussia Dortmund. Giovanni Federico war da so der Einzige, wo du sagst, okay, der hat ja auch mal Bundesliga gespielt. Kein Odonkor, kein Koller. Und da sage ich mir, ah Mensch, die kriegen ja auch eine Antrittsprämie. Dann können die doch wenigstens einen von ihren Stars, selbst wenn der verletzt ist, mitbringen. Und der gibt dann halt ein Autogramm, steht mal für 2 Minuten auf der Platte und ist für Fotowünsche da. Denn ich glaube, der ein oder andere ist gerade wegen den beiden auch gekommen.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Vor allen Dingen, dann soll man doch die Namen jetzt nicht so nach vorne schieben, nee, wenn die gar nicht Teil dieser Traditionsmannschaft sind, ne? Oder dieser.
Ja, denn die sind dann kurzfristig verletzt, aber beim besten Willen, dann bringt sie doch trotzdem mit.
Ja, absolut.
Aber das war eine gelungene Sache mit dem Walter-Fritsch-Turnier, das muss ich trotzdem sagen. Und dann noch ein bisschen Weihnachtsmarkt. Also ein schönes Wochenende und los ging das Ganze mit dem Heimsieg Freitagabend. Letztes Heimspiel von Dynamo Dresden im Jahr 2024. Gelungener Heimabschluss mit diesem 2:1 gegen Waldhof Mannheim, über das wir jetzt gleich ausführlich sprechen werden.
Werbung.
Zuvor der Hinweis an unseren Exklusivpartner Radeberger. Habt ihr noch keine Geschenkidee für Weihnachten? Keine Sorge, Radeberger hat da was für euch. Schaut unbedingt im Radeberger Online-Shop vorbei. Dort findet man alles, was das Radeberger Herz höher schlagen lässt. Das Highlight in diesem Jahr, der brandneue Radeberger Wintersweater. Das Design von der Radeberger Pilsner Community auf Instagram gewählt. Und das Beste, dank spezieller Leuchtfarbe wird der Sweater im Dunkeln zum absoluten Hingucker. Möglicherweise auch für jede Weihnachtsfeier. Übrigens, im Dezember wird ab 30 Euro Bestellwert kostenlos gesendet. Jetzt reinklicken und shoppen auf radeberger.de.
Eine Sache möchte ich vorweg noch schieben, weil du gerade sagtest, wer noch kein Geschenk hat und Highlight, heute lohnt es sich, es lohnt sich immer, aber heute ganz besonders, die ganze Folge zu hören. Weil wir haben da am Ende noch einen besonderen Geschenketipp, einen etwas ausgefallenen Geschenketipp. Da habe ich doch jetzt gut angeteasert, oder?
Hast du gut angeteasert. Und wir schalten ins Ausland. Wir schalten am Schluss mal ins Ausland. In eine Stadt, wo Dynamo Dresden schon Europacup gespielt hat und sehr erfolgreich gespielt hat. Das kann jeder überlegen. Also, ihr könnt natürlich auch in den Shownotes gucken, wer da jetzt kommt. Aber lasst euch doch einfach mal überraschen und tippt doch ein bisschen mit.
Genau. Und vorher reden wir noch über den 2:1-Sieg jetzt gegen Mannheim.
Wir freuen uns sehr. Schreibt unter anderem für die Kollegen der Bild. Ist mal wieder bei uns in der Runde. Patrick Franz. Patrick, guten Tag.
Guten Tag, Jens. Guten Tag in die Runde.
Endlich mal wieder bei uns dabei. Kevin Albrecht, Autor, Dynamo-Fan. Schreibt unter anderem jetzt im Dynamo-Kreisel. Kevin, guten Tag.
Guten Morgen in die Runde.
Kevin, die Frage, die mich am meisten bewegt, wo waren denn in diesem Jahr die Pulsnitzer-Lebkuchen, die ich immer von dir erhalten habe?
Also, Jens, ich habe dir ja letztes Jahr welche geschickt, weil du mich nochmal darauf gestoßen hattest. Aber, ja. Jens, ich habe Rüffel bekommen aus Pulsnitz, weil ich soll nicht immer die Pfefferkuchen einfach so rausschicken. Du wohnst ja in einer Stadt, wo man einen großen Markt auch in der Mitte hat. Stimmt. Und wo es auch einen schönen Pfefferkuchenstand aus Pulsnitz gibt. Also, Jens, wenn die Bedürftigkeit so groß ist, bekommst du noch welche. Aber ich muss auch ein bisschen den Verkauf ankurbeln.
Ja, das hast du wunderbar hinbekommen. Weißt du, was auf dem Striezelmarkt am Samstagabend los ist? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also,
ja, aber was sind dir Pulsnitzer Pfefferkuchen wert? Das alles, musst du ja entscheiden.
Alles. Du schreibst ja unter anderem für den Kreisel und da hast du offenbar das letzte Mal im Zug gesessen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und du hast im letzten Kreisel geschrieben, wir sind vielleicht nicht so gut, wie wir dachten, aber auch nicht so schlecht, wie manche sagen. Ich denke, du hast es vor einem Monat geschrieben. Wie siehst du das aktuell?
Also im Gegensatz zu anderen Kolumnen, die teilweise dann schon relativ früh schlecht gealtert sind, muss ich sagen, ist das ganz gut gealtert. Dazu kann ich absolut noch stehen.
Echt?
Ja, also ich muss sagen, also...
Also ich finde uns sogar jetzt ein bisschen besser als...
Genau, also es hat sich sogar noch zum Positiven entwickelt, besser sogar, als ich selbst dachte. Mhm. Wenn man aber jetzt über die gesamte Hinrunde sieht, gab es ja auch durchaus ordentlich Kritik an der Mannschaft, aber wir sind, glaube ich, wir stehen richtig gut da.
Patrick, wo stehen wir denn? Wir haben uns ja am Freitag auch so ein bisschen ausgetauscht nach dem Sieg gegen Waldhof Mannheim. Ich sag mal, eine 1 kannst du für das Heimspiel jetzt nicht geben. Aber die Mannschaft liefert momentan. Sie gewinnt solche Spiele, die du möglicherweise in der letzten Rückrunde nie gewonnen hättest.
In der letzten Rückrunde hast du ja sowieso nicht viel gewonnen und hättest auch nicht viel gewonnen. Der Vergleich wird immer positiv ausfallen. Nee, also für mich ist richtig, was Kevin sagt. Also man darf wirklich nicht jetzt diese Hinrunde glorifizieren, selbst wenn man noch auf dem ersten Platz landet mit einem Sieg vielleicht in Unterhaching. Das sind so diese zwei typischen Dynamo-Krankheiten, die sich dann nämlich einmischen. Das eine ist diese absolute Euphorie, die dann wieder da ist und so dieses Gefühl, wir werden es dieses Jahr schon irgendwie packen. Das ist das eine Gefährliche. Ich glaube trotzdem, dass das dieses Jahr noch ein Stück weit einzudämmen geht, weil jeder die Erfahrung vom letzten Jahr noch sehr präsent hat. Und dann kommt aber diese zweite Dynamo-Krankheit, was wir auch schon mehrmals hatten, dass man dann, wenn die Hinrunde am Ende so gut lief, dass man sagt, jetzt haben wir ja eigentlich gar keine Neuzugänge nötig. Und das ist so die zweite große Gefahr, die ich sehe, dass man jetzt aufgrund dieses Erfolgs dann wieder denkt, dieser Kader reicht eben auch bis zum Mai. Und davor möchte ich schon ein bisschen warnen. Und deswegen sehe ich die Situation jetzt auch nicht so komfortabel, dass man jetzt schon Luftsprünge machen muss zum jetzigen Zeitpunkt.
Darüber wollen wir natürlich auch ein bisschen reden mit dir, was dann im Winter passieren könnte. Einen Abgang hat es schon gegeben, auch dazu später mehr. Bist du auch im Team Demut, Tino? Also siehst du das genauso? Sagst du, boah, schön auf die Bremse treten, aktuell ist gut so und schön demütig bleiben?
Ja, absolut. Also der Patrick hat es ja gerade gesagt, die Erfahrung der letzten 2 Jahre sollten uns alle demütig bleiben lassen, nicht demütig werden lassen, sondern ich glaube einfach so weitermachen. Und idealerweise auch weiter punkten. Ich bin ja Team Demut vielleicht, aber vor allen Dingen Team da ferner, das weißt du ja, wenn es um die Saison geht.
Bringst du denn jetzt schon wieder den Satz?
5, 6, 7 Spiele vorher musst du oben dabei sein und dann musst du abliefern. Und wenn wir das zum Maßstab nehmen, dann sieht es gerade sehr gut aus.
Den haben sie dir irgendwie in Gold an die Wand gemalt, oder? Im Büro, oder?
Na, ich finde das super. Ja, nee, weil ich glaube, also neben dem Satz, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann, was wir ja speziell am vergangenen Wochenende wieder gesehen haben und manches Spiel auch recht torreich ausgeht, ist das für mich der zweite allgemeingültige Satz, der die dritte Liga perfekt beschreibt. Du musst am Ende oben dabei sein.
Wenn jemand irgendwie Wandtattoos malen kann bei uns in der Hörergruppe, der kann sich gerne bei Tino Meyer melden. Der wünscht sich das wahrscheinlich zu Weihnachten. Einfach zu ihm Kontakt aufnehmen und dann dieses Wandtattoo mit dem Spruch von Christoph Taverner irgendwie Jahresanfang 2025 an die Wand bringen. Da freut er sich.
Wahrscheinlich läuft es auf diese Nummer hinaus. Aber ich glaube schon, dass wenn Dynamo über 2/3 oder 3/4 der Saison wirklich konstant spielen würde und die eigene Leistung aufs Feld bringt, dann musst du nicht dieses Gezitter an den letzten Spieltagen haben. Na, also vielleicht wirst du es nicht 7 Spieltage vor Schluss entscheiden, das ist mir auch klar. Aber du kannst es vielleicht in eine Lage kommen, dass du es eben, sag ich mal, am drittletzten oder am vorletzten Spieltag entscheiden kannst. Und das sollte aus meiner Sicht immer das Ziel sein, damit du eben bei dem Umfeld hier und bei dem, was du eigentlich aufbringst, um in die zweite Liga zu kommen, eben dann nicht an ein, zwei doofen Situationen scheitern kannst. Also sprich, am letzten Spieltag kannst du ja immer eine Schiedsrichterfehlentscheidung geben. Es kann eine Sache von Zentimetern geben, ob der Ball an den Pfosten geht oder an die Latte. Deswegen glaube ich schon, dass wenn man die eigene Leistung aufs Feld bringt, dann kann man es schaffen mit einem guten Rückrundenstart und indem dass man diese Form möglichst lange aufrechterhält, nur ein kleines Formtief zwischendrin vielleicht hat, was man schnell überwindet, dass man auch gar nicht mehr, sage ich mal zumindest, in diese ganz heiklen Situationen am letzten Spiel da rein muss.
Lernen wir heute eine neue Patrick-Franz-Rechnung? Also, weil du hast ja vor anderthalb Jahren uns mal eine Rechnung aufgemacht, wie man punkten muss und gewinnen muss. Das hat dann nicht geklappt. Deine Rechnung ist damals dann nicht in dem Sinne aufgegangen. Die Rechnung stimmte wahrscheinlich. Aber gibt es heute eine neue Formel?
Ne, die Formel wäre eben dementsprechend beim Rückrundenstart aus den ersten 5 Spielen definitiv 12 Punkte mitzunehmen.
12?
Ich sage jetzt mal 12 Punkte als Zielmarke in den ersten 5 Spielen.
Du willst aber schon gegen wen die da spielen, unter anderem, ne? Also da sind auch Spiele gegen Schacht und Cottbus mit dabei, in Cottbus.
Das ist richtig, aber du hast ja, erstens spielst du gegen Aue zu Hause. Und der zweite Punkt ist, du dürftest ja in dieser Rechnung sogar in Cottbus verlieren und hast diese Rechnung. Und ich sage aber, Cottbus ist ein Spiel, wo du eigentlich genau halt nicht verlieren solltest, sondern zumindest einen Punkt mitnimmst. Wir können jetzt darüber sprechen, ob es dann, wenn es 10 Punkte sind, muss man ja nicht am Ende sagen, dass es schlecht war. Aber mit der Erwartungshaltung oder mit der klaren Zielstellung reinzugehen, ich will 12 Punkte aus den ersten 5 Spielen, das könnte nicht schaden. Weil du dann einfach gleich die Sinne geschärft hast und genau dieser Gegeneffekt zum letzten Jahr ja versucht wird, von vornherein den nicht aufkommen zu lassen. Mhm. Und das ist für mich ganz entscheidend. Also du musst dir in der Winterpause wirklich dich mit der Situation vor einem Jahr auseinandersetzen. Also zumindest die Spieler, die auch dabei waren. Und ich glaube, auch der Trainer sollte das tun. Ich glaube auch, dass Thomas Stamm es macht. So wirkt er bisher und so sind auch seine Äußerungen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz entscheidend ist, dass du eben aufgrund verschiedenster Umstände eben nicht wieder in so einen Strudel reingeraten kannst.
Kevin, trotzdem haben wir ja einen guten Frühwinter, sagen wir mal so. Also wir sind bei Dynamo Dresden jetzt seit 7 Ligaspielen ungeschlagen. Wo siehst du denn für dich den Punkt, wo du sagst, boah, das war vielleicht der Knackpunkt? Denn davor, das hast du auch schon gesagt, lief ja eher so semi. Da gab es hier schon so ein kleines Rundkrummeln, so ein kleines Stürmchen.
Ja, also die Spiele habe ich natürlich auch gesehen und war natürlich, also diese Spiele, von denen du jetzt gerade sprichst, wo es eben nicht so lief, wo man sagen konnte, okay, der Wille ist immer erkennbar, aber irgendwie haben wir keine spielerische Lösung und wir bekommen immer ein frühes Gegentor und wir rennen dann an mit Halbflanken, wo wir es irgendwie so in frühere Zeiten irgendwie zurück katapultiert gesehen haben, aber irgendwie hat diese Mannschaft es hinbekommen, zusammen mit dem Trainer, darauf Lösungen zu entwickeln, was schon mal, glaube ich, eine super Qualität ist und für so eine Saison ein riesen Selbstvertrauen mitgibt, wenn du so eine Situation schon mal gelöst hast innerhalb der Saison. Und dann hast du, und das finde ich eigentlich am bemerkenswertesten in der ersten Halbserie, du hast Spieler, ganz viele Spieler, die in dieser Saison schon so ihre kleine Geschichte geschrieben haben. Du hast Jakob Lemmer, wo ich jetzt plötzlich feststelle, was hat denn der für einen Schuss? Das ist ja Wahnsinn. Das war mir vorher auch nicht bewusst. Vor dieser Halbserie, dann hast du Schreiber, der auch seine kleinen Probleme hatte, jetzt relativ stabil spielt. Kubata, der plötzlich reingeschmissen wird und funktioniert. Mal gucken, wie lange, aber aktuell sieht das ja richtig gut aus. Dann hast du Menzel, der am Anfang der Saison aufgetrumpft hat. Dann kommt plötzlich ein Ömichen hinterher, der plötzlich abliefert. Und natürlich mit Christoph da Ferner jemand, auf den dich absolut verlassen kannst. Und das finde ich, da bringt diese Mannschaft unfassbar viel mit, neben vielen Baustellen, die sie immer noch hat. Und da muss ich Patrick recht geben. Ich glaube auch, dass wir in der Winterpause doch nochmal gucken müssen, ob wir vielleicht hier und da nochmal was nachverpflichten können. Vielleicht, ich sag mal, Außenbahn wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht doch nochmal über einen Innenverteidiger nachdenken. Aber ich glaube, dass diese Mannschaft rein dramaturgisch, sage ich jetzt mal, unfassbar viel mitbringt, um eben genau, und wenn wir jetzt so eine Scheißserie, wie wir in der Rückrunde hatten, letztes Jahr nicht mehr haben wollen, dann sollten wir auf gar keinen Fall weiter darüber reden, weil ich glaube, dann jinxen wir es. Aber ich glaube, dass diese Mannschaft unfassbar viel mitbringt, um eben nicht mehr in so ein Loch reinzufallen.
Dramaturgisch, schön gesagt vom Regisseur aus Berlin. lasst uns ins Detail gehen und lasst uns jetzt nicht nochmal über die Rückrunde sprechen, vielleicht später irgendwie nochmal, wenn wir es irgendwie erwähnen müssen. Weihnachtswünsche dann gerne später. Jetzt erstmal Mannheim. Tino, zum dritten Mal in Folge die Startelf. Das ist ja für Thomas Stamm gar nicht so wichtig mit Never Change the Winning Team. Aber es war jetzt zum dritten Mal in Folge dieselbe Startelf, mit der er den dritten Sieg in Folge eingefahren hat. Hat er jetzt seine, ich muss ihn jetzt einfach bringen wieder mal, die Stammelf gefunden?
Naja, Fakt ist erstmal eins, ja, du hast nach Gründen gefragt. Ich finde zum einen kommt da die Systemumstellung noch dazu von Dreier- auf Viererkette, die der Mannschaft irgendwie wahrscheinlich doch mehr Stabilität gibt oder wie man immer so schön sagt, wo sich die Mannschaft wohler fühlt. Und mit dieser Stabilität kam jetzt natürlich ein kleiner personeller Wechsel zwangsläufig. David Kubata musste reinrücken und dann haben die es aber auch gut gemacht. Dann haben sie in Sandhausen gewonnen, dann haben sie gegen Bielefeld gewonnen und dann ist das genau das, was Thomas Stamm immer sagt, was viele Trainer sagen, aber Thomas Stamm eben offensichtlich auch so handelt, es gilt das Leistungsprinzip. Und wenn ich das ausrufe und Kubata ein gutes Spiel macht, darf ich den das nächste Spiel nicht rausnehmen, bloß weil Kammerknecht wieder da ist. Das mag dann ein bisschen eine unpopuläre oder auch eine harte Entscheidung für einen Claudio Kammerknecht sein, der sich, denke ich, schon in der Top 3 oder Top 5 der Startelf sieht und ja auch ein bisschen als Stammvertrauter gilt, weil sie sich ja aus Freiburger Zeiten kennen. Aber dass der Thomas Stamm die an der Aufstellung so festhält, auch Jonas Oehmichen, für mich der zweite Name, wo man gesagt hat, naja, mal gucken, vielleicht lässt er doch ein Batista Meier wieder spielen. Aber nee, er hält an dieser Anfangself, an der Startelf fest und wird ja dafür auch immer wieder belohnt. Insofern, das finde ich fast logisch, auch wenn sich der eine oder andere und wir wahrscheinlich inklusive jetzt am Freitag auch wieder gewundert hat oder durchaus erstaunt war, wer sich alles nicht in der Startelf wiedergefunden hat.
Also ein Claudio Kammerknecht in meinem Kader gewesen. Also er hat jetzt natürlich die Qual der Wahl. Und es gab wenig Gründe, nach Bielefeld irgendwas zu ändern. Es sei denn, er hätte jetzt irgendwie den Spieler gefunden, der besonders gut zu Mannheim gepasst hätte, wie er es vor dem Spiel gegen Mannheim gesagt hat.
Nee, ich finde es auch richtig, dass er jetzt in dieser Phase, das ist so eine ganz wichtige Phase im Winter, weil wenn du dann einen guten Lauf hast, dann kannst du eben richtig Punkte fressen, wo andere Mannschaften, bei denen es gerade nicht läuft, halt nochmal richtig Punkte gerade auch auf schlechten Plätzen im Winter, wie das immer so ist, lassen. Und das sieht man ja jetzt auch, dass Bielefeld und Sandhausen am Wochenende nicht gepunktet haben.
Und das trifft den Kollegen Meier, das mit Sandhausen.
Und da ist es eben dann definitiv so, dass es hilft, dieselbe Mannschaft aufs Feld zu bringen. Man muss es generell so sehen, dass eine Riesenstärke von Thomas Stamm ist, was er auch außerhalb des Platzes leistet im Moment, weil er hält die Mannschaft bei Laune. Und das ist für mich die Königsdisziplin auf dem Weg zum Aufstieg, weil du musst es schaffen, dass du trotz der ganzen, ich sag mal, Befindlichkeiten, auch, ich sag mal, einfach berechtigten, will das ja nicht alles abtun, berechtigten Zukunftsfragen, die die Fußballer haben, ne? Also, wie geht das für mich weiter, wenn ich nicht spiele? Werde ich mitgenommen in die zweite Liga? Das sind ja alles Fragen, die gibt's ja, wenn ich aufsteige, weil der Sprung von der dritten in die zweite Liga, der ist groß. Und dementsprechend ist es halt einfach unglaublich wichtig, das gut zu moderieren und klar zu machen, wo ist der jeweilige Platz desjenigen und wie schaffe ich es, diese Mannschaft so zusammenzuhalten, dass wirklich alle leistungswillig bleiben und auch als Team zusammenstehen. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Komponente. Da muss ich auch wirklich sagen, so im Nachhinein viele Transfers, wo wir vielleicht auch komisch drauf geschaut haben. Ich sag mal Sascha Risch als Beispiel. Der war ja für uns wirklich ein Spieler, wo wir sehr überrascht waren. Das waren gute Transfers im Nachhinein, weil man einfach festhalten muss, dass das Spieler waren, die wirklich mit Hunger kamen. Die wussten, dass Dynamo für sie eine Chance ist, die sie vielleicht so schnell gar nicht wiederbekommen. Und die dementsprechend einfach alles reingeworfen haben. Und das zahlt sich diese Saison aus. Und aus meiner Sicht war Dynamo in den letzten Jahren teilweise überbesetzt für die dritte Liga. Und das hat gerade hinten heraus oft für Unruhe gesorgt. Also ein Christian Conte als ein Beispiel noch, den hat Markus Anfang sich am Ende gar nicht getraut, mehr rauszusetzen, weil er Angst hatte, dass er Unruhe in die Mannschaft reinbringt. Und das zum entscheidenden Saisonzeitpunkt. Da hat sie ja noch nicht mal schlecht gespielt in Meppen, aber wenn man sich dann die Reaktion anschaute, wenn man dieses Meppen-Spiel zurückdenkt, letzte Sache, weil das halt so bezeichnend ist, in Christian Conte hat sich dann nicht mehr zerrissen, sondern er stand irgendwo in der zweiten Spielhälfte rum und hat auf den entscheidenden Antritt gewartet, dass er noch was nach vorne machen kann, nicht mit nach hinten mitgearbeitet. Und derzeit ist hinten alles eingebrochen und diese vier Tore von Meppen passiert bis zum 4-1. Also das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, worum es eben geht, nämlich bis zum Ende alle mitzunehmen und sich auf alle verlassen zu können. Und ich glaube, dass Thomas Stamm das weiß. Und wenn er darauf Wert legt und bis zum Ende daran arbeitet, dann ist die Aufstiegschance wirklich richtig groß.
Also wenn ich am Anfang der Folge nicht schon demütig gewesen bin, dann bin ich jetzt auf jeden Fall. Schön, dass du uns nochmal an Meppen erinnert hast, an die schwarze Nacht von Meppen. Aber gut, tat jetzt gerade richtig gut, auch nochmal ein bisschen auf die Bremse zu treten. Aber du hast ja recht und das finde ich wirklich ist eine Stärke von Thomas Stamm. Ähnlich wie beim Bundestrainer bei Julian Nagelsmann merkt man das ja auch immer an, dass ein Trainer moderieren muss und auch den Spielern ihre Rolle klar zuweisen muss, damit die wissen, wo sie stehen, welche Rolle sie in der Mannschaft einnehmen. Und ich glaube, das ist bei Dynamo Dresden der Fall. Und das hat man am Freitagabend, um jetzt auch mal aus Mannheim-Spiel zu kommen, gesehen. Ich fand, sie sind gut reingekommen in diese Partie, haben eine sehr ordentliche Anfangsphase hingelegt, die belohnt wurde mit dem Führungstreffer, vollendet von Niklas Hauptmann, sein zweites Saisontor, Vorbereitung Jakob Lemmer.
Richtig, also wunderbares Tor, wunderbare Anfangsphase, immer gefährlich über die Seite, schön kombiniert. Also eigentlich muss man sagen, nach 10 Minuten hatte man ja das Gefühl, das wird ein 3-0 für Dynamo, ne? Wie Bielefeld im Endeffekt. Und dann stellt Mannheim um und spielt mehr 1-gegen-1 vorne. Also die spiegeln quasi das Dynamo-System als Reaktion darauf. Und dann hat man gesehen, dass er einen Bruch im Spiel hatten, der so nicht da war gegen Bielefeld. Und wo vor allem manche Szenen im Spielaufbau, so deutlich muss man das sagen, schon auch ein bisschen an das schwache Heimspiel gegen Aachen erinnert haben. Also sie hatten einfach wirklich eine Viertelstunde, 20 Minuten Probleme, hinten wieder dann geordnet herauszukommen. Sie haben es dann auch lange probiert mit Kurzpassspiel und da eigentlich auch einen Tick verpasst, wann man den langen Ball spielt. Also es gab dort eine gewisse Schwierigkeit im Spiel. Und es wirkte auch Ende der ersten Hälfte so, als wenn Mannheim da durchaus bei einer Standardsituation oder so jederzeit zuschlagen kann. Also für mich war das Positive bei Dynamo, dass jederzeit, wenn sie nach vorne kamen, Torgefahr da war. Also sprich, nach vorne absolut top. Aber hinten nach wie vor mit diesen Unsicherheiten, die wir auch in der ganzen Hinrunde immer wieder gesehen haben. Dementsprechend ist das halt genauso ein Schwerpunkt, ordentlich und realistisch einzuschätzen, wie stark ist unsere Defensive. Und da sehe ich aus Dresdner Sicht immer noch, ja, keiner 100% längst nicht erreicht. Ich sehe da immer erst, ich sag mal, vielleicht 70% einer möglichen Aufstiegsmannschaft erreicht, trotz des aktuellen Formhofs.
Gino, hast du speziell erstmal die erste Halbzeit gesehen? Ich fand, das war wirklich ein Spiel mit ganz speziellen Phasen. Also gut gestartet, dann irgendwie nach dem Führungstreffer gesagt, okay, wir lassen jetzt erstmal gucken, was Mannheim macht. Die haben das System umgestellt und sind dann besser zum Zuge gekommen, ohne jetzt, also jedenfalls in der ersten Halbzeit, zu den 100%igen zu kommen.
Genauso war es und genauso ist, glaube ich, auch dritte Liga. Auch da zitiere ich gerne Thomas Stamm, dass es wahrscheinlich unmöglich ist, ein Spiel 90 Minuten zu dominieren und wahrscheinlich, wenn du in Führung gehst, dass du dann auch nicht furios weiterspielst, so auf Teufel komm raus, sondern ja auch weißt, dass du hinten durchaus anfällig bist und dass Mannheim jetzt vielleicht sogar deutlich besser ist, als es der Tabellenplatz aussagt, hat man ja schon die Woche zuvor gesehen, als sie zu Hause gegen Energie Cottbus verloren haben, aber ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Also die haben jetzt gerade so ein bisschen das Momentum gar nicht auf ihrer Seite. Das ist vielleicht genau das, was Dynamo so im Oktober hatte, wo dann durchaus die eine oder andere Sache auch unglücklich lief und wo der Gegner sehr effektiv war. Diesmal ist das halt Dynamo, die durchaus effektiv ihre Dinger machen, wenngleich Thomas Stamm auch in dem Punkt recht hat, dass man hätte schon noch ein zweites Tor erzielen müssen aufgrund der Chancenlage in der ersten Halbzeit. Mannheim hätte natürlich auch treffen können. Klar, das gehört zur Wahrheit dazu. Insofern ist es immer ein Auf und Ab. Und Dynamo hat jetzt gerade halt das, was man gemeinhin einen Lauf nennt. Ne? Und da passt das eben auch. Dafür muss man sich nie entschuldigen. Das, finde ich, ist auch jetzt nicht Glück. Man muss manches halt auch mal erzwingen. Und Kevin hat es auch gesagt, für mich auch ein Punkt ist Tim Schreiber, der jetzt gar nicht mehr im Fokus steht, was aber, glaube ich, auch ganz gut ist, aber der eben seine Sachen macht, in dem Spiel auch 2-3 großartige Paraden hatte, aber ansonsten halt immer dann zur Stelle ist, wenn er gefordert ist.
Das Raunen ist weg. Das Raunen im Stadion ist weg, was war speziell, also bei gegen Aachen ist es mir ganz besonders aufgefallen, schon nach 10, 15 Minuten, das ist jetzt komplett weg. Und das ist ein junger Keeper und dem musst du sicherlich oder musstest ihm auch diese Eingewöhnungszeit geben. Zurück zum Mannheim-Spiel. Wir haben ja auch mit Niklas Hauptmann nach dem Spiel gesprochen.
Ich bin noch unklar, wie man das bewerten soll, weil nach der ersten Halbzeit fand ich, es war ein sehr ordentlicher Auftritt. Jetzt nach der zweiten Halbzeit, ist das ein Arbeitssieg?
Ja, denke ich, kann man so zusammenfassen, weil das Spiel, wie du schon sagst, ein bisschen komisch war. Irgendwie verschiedene Phasen im Spiel. Ich finde, wir fangen sehr gut an, sehr druckvoll, machen folgerichtig das 1-0 verdient. Und mit dem 1-0 haben wir eine Phase, wo wir dann einen Gegner ins Spiel kommen lassen. Zum Ende der ersten Halbzeit waren wir wieder ganz besser, waren besser drin und zweite Halbzeit sehr unsauber, die ersten Minuten.
Ist das zu erklären, diese Anfangsphase, zweite Halbzeit? Ihr werdet ja nicht gesagt haben, wir stellen uns jetzt erstmal hinten rein.
Auf gar keinen Fall. Wie du dir vorstellen kannst, ist das Ziel gewesen, nachzulegen und 2-0 zu machen. Und das werden wir definitiv analysieren. Jetzt kann ich es dir aus dem Stegreif gerade nicht sagen. Aber dann waren wir nicht sauber, kriegen dann auch verdientermaßen das 1-1. Ja, und dann ist uns schwer gefallen, aber wir machen halt das 2-1. Ich bin trotzdem reingeschmissen wieder in alles. Und das ist das, was vielleicht den Unterschied ausmacht, dass wir am Ende das Ding 2-1 gewinnen mit dem Publikum im Rücken. Dass wir Fehler gemacht haben und Luft nach oben, ist vollkommen klar. Deswegen sage ich gerade, genieße ich den Sieg. Ich glaube, das Wochenende werden wir auch genießen, aber uns ist klar, dass wir Luft nach oben haben, dass wir nächste Woche nochmal leistungsmäßig nochmal eine Schippe draufpacken müssen.
Sag was zu deinem Tor. War ja eigentlich ein Start nach Maß.
Ja, also die ganze Anfangsphase war gut, hat sich gut angefühlt, wir waren voll drin. Dann Lemmy spielt einen Flach vorne rein, ich warte drauf, krieg irgendwie perfekt den Ball noch mit der Fußspitze, dass er hinten ins lange Eck geht. Ich glaube, anders geht er schwer rein. Und genau so haben wir uns das vorgenommen. Und dann danach sind wir leider ein bisschen unsauber geworden mit Ball. Und da muss man sagen, Mannheim hat Tempo vorne. Das ist gefährlich geworden, hatten wir das ein oder andere Mal Glück. Und ja, wie gesagt, jetzt gerade glücklich, weil es ist ein Arbeitssieg. Es geht nicht darum, immer nur zu zaubern und zu glänzen, sondern um die Punkte zu holen. Also wir werden darüber reden, dass die Leistung auf jeden Fall nächste Woche nochmal einen Ticken besser sein muss. Aber trotzdem bin ich stolz auf die Jungs, weil wir alles reingeschmissen haben. Jeder Einzelne, auch die reinkamen, die Jungs, haben das Ding über die Bühne gebracht. Da musst du auch mal so einen 2-1-Sieg mitnehmen. Es geht jetzt hier nicht immer nur himmelhochjauchzend und 3-0 gegen Bielefeld.
Was spielt für dich die größte Rolle? Dass man jetzt für zwei Nächte, mindestens für zwei Nächte Tabellenführer ist, dass man hier in der Hinrunde im eigenen Stadion ungeschlagen geblieben ist oder dass man jetzt den dritten Sieg in Folge eingefahren hat?
Klingt alles ganz gut. Ich glaube, dass wir zu Hause ungeschlagen sind, ist sehr wichtig. Ich meine, heute guckte das Wetter an, heute die Leute. Das war uns auch wichtig, dass wir bei dem Wetter die Leute mit dem Dreier nach Hause schicken. Und so verabschiedet es sich auch ins Jahr. Und dann ist es wieder ein Monat bis zum nächsten Heimspiel. Deswegen war es sehr wichtig zu gewinnen. Tabellenspitze für die Nacht fühlt sich auch gut an. Wobei es halt eine Momentaufnahme ist. Insgesamt habe ich das Gefühl, wir sind gut im Flow. Sehr sicher in den Abläufen. Wie gesagt, natürlich haben wir Luft nach oben, aber daran werden wir arbeiten.
Irgendwie so richtig konnte er sich natürlich unmittelbar nach dem Spiel nicht erklären. Aber wie kommt dieser Start in die zweite Halbzeit zustande? Die haben ja nicht gesagt, okay, wir stellen uns jetzt erstmal hinten rein, wir lassen jetzt erstmal Mannheim kommen. Der Ausgleichstreffer hat sich ja angekündigt. Davor hatten die ja schon diese Riesenchance.
Genau, die hatten vorher schon den Lattentreffer. Am Ende sage ich, ist es immer noch Fußball, du kannst nicht alles hundertprozentig erklären. Also ich glaube, man muss einfach sehen, dass Dynamo, wie gesagt, seine Schwierigkeiten gerade defensiv schon Ende der ersten Hälfte hatte. Und warum auch immer haben sie das in der Pause nicht ganz geschafft, da gleich wieder stabiler reinzukommen. Bemerkenswerter aus Dresdner Sicht ist aber für mich, wie es dann nach dem 1-1 weiterging, nämlich dass sie dann in der Lage waren, doch wieder offensiv sofort umzuschalten und dann wieder für gefährliche Aktionen zu sorgen. Also man muss das ja immer von verschiedenen Seiten betrachten. Defensiv ist ein Fakt, dass sie ihre Schwierigkeiten hatten und immer mal wieder wackelig wirkten. Und warum du schwierig aus einer Pause kommst, ich meine, das ist immer sehr, sehr schwierig zu erklären. Vielleicht die ersten ein, zwei Aktionen, die auch nicht funktionieren, die beschäftigen dich dann. Du weißt, du führst nur mit einem Tor, dann wirst du ein Stück weit nervöser. Dann schießen die noch an die Latte. So, und dann kommt diese Entwicklung zustande. Dann kannst du es vielleicht trotzdem nicht aufhalten, obwohl du es merkst. Aber entscheidend ist trotzdem die Reaktion, wenn ich mir so angucke, wenn man ein Gegentor kriegt. Letzte Rückrunde, alle Spieler Kopf runter, wenige, die irgendwie ein Aufbruchssignal geben. Und jetzt können wir genau Schreiber eigentlich als Beispiel anführen. Der ist einer der Ersten, der wieder vorgeht, seine Vorderleute nach vorne schiebt, gleich zum Anstoß und sagt, es geht weiter. Und dann siehst du Schapina, der das mitmacht und dann kannst du fast durchgehen bis da ferner. Das ist eine ganz andere Reaktion nach Gegentoren und das ist einfach so der wesentliche Punkt. Man muss ja auch sagen, du wirst generell vielleicht nicht in der Lage sein, hier 10 Spiele in Folge zu 0 zu spielen. Also musst du natürlich dich damit beschäftigen, wie reagierst du, wenn du mal eins fängst. Und die Reaktion finde ich überhaupt die wichtigste in der ganzen Hinrunde, weil die Mannschaft hätte die Probleme, die sie hatte, niemals bewältigt, wenn sie nicht diese Mentalität entwickelt hätte und gerade auch hinten heraus in den Schlussminuten immer treffen zu können. Das ist ein wesentlicher Baustein dessen, was helfen kann, um dann am Ende hochzugehen.
Und der Kollege Jakob Lemmer hat einen schönen Huf. Also das muss man mal sagen, da aus 19 Metern schön abgeschlossen. Der war zwar ziemlich zentral, aber da war so ein Bums dahinter. Schwierig haltbar.
Jakob Lemmer, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also es wurde viel über ihn geschimpft in den letzten Monaten, aber dass er so eine, also zumindest offensiv so eine Entwicklung macht und plötzlich auch selber dann entdeckt, dass er so einen Huf hat, das finde ich sehr, sehr schön. Und das Tor ist natürlich, also es erinnert natürlich so ein bisschen auch an das Pokaltor, dass er einfach das Ding da unter die Latte drunter setzt. Geil, also richtig geil. Und vor allem, ich finde, das sind mit die schönsten Tore, die du so in einem Heimspiel machen kannst, wenn da so ein Ding reinknallt.
Man muss aber dazu sagen, der Jakob Lemmer profitiert natürlich ein Stück weit auch von der Systemumstellung, muss jetzt nicht mehr so viel defensiv arbeiten, was ihm jetzt natürlich auch nicht behagte, also im Sinne von gar nicht, weil er nicht wollte, sondern weil es einfach nicht so in seinem Spielstil drinne lag. Und ich glaube, er kann jetzt nach vorne seine Qualitäten besser entfalten, wenngleich ich auch nicht wusste, dass er so scharf schießen kann. Also im Pokal hat er das angedeutet und hat da jetzt am Freitag noch mal einen draufgesetzt, ja.
Es läuft Major Tom, völlig losgelöst. Wer legt das auf?
Boah, ich weiß gar nicht, aber okay. Super Lied.
Völlig losgelöst war auch dein Schuss in der 65. Minute.
Ja, volles Risiko gegangen und haben ihn perfekt getroffen. Bin sehr froh drüber.
Also irgendwie auch dein Abend, oder? Vorlage zum 1:0, 2:1 selbst erzielt, kann man nicht meckern.
Kann man nicht meckern. Ich habe jetzt ein paar Spiele kein Tor gemacht, das habe ich mir vorgenommen. Klappt es natürlich überragend. Ja, ich bin einfach froh, dass wir heute hier zu Hause wieder gewonnen haben, ungeschlagen sind. Das war extrem wichtig und ich denke, auch wenn es eklig war heute, haben wir heute verdient gewonnen.
Aber du warst schon sehr auffällig. Gut, speziell in der ersten Halbzeit ging auch viel über deine Seite.
Ja, einfach, wir sind gut ins Spiel gekommen und ich mag das, wenn ich außen einen Ball bekomme, 1 gegen 1 zu gehen und wenn man dann reinkommt, ein paar Aktionen klappen, dann kommt man auch ins Spiel rein und dann macht es auch Spaß.
Warum war es vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit so eklig? Warum habt ihr euch so hinten reindrängen lassen? Ist dafür Erklärungsansätze?
Ja, es war klar, glaube ich, dass so Phasen kommen, dass wir nicht die ganze Zeit auf leeren Tor spielen. Es ist natürlich bitter, dass wir direkt das 1:1 kassieren. Wir hatten noch ein paar Chancen, den Lattentreffer. Deswegen geht es vielleicht in Ordnung. Aber ich denke, wir haben weiter nach vorne gespielt so, und weiter versucht. Und dann haben wir das Spiel wieder gedreht. Und ich denke, am Ende haben wir trotzdem das verdient gewonnen.
Man sieht natürlich auch bei ihm einfach eine Riesenentwicklung und die hängt auch wieder mit dem Trainer zusammen. Im Nachwuchsbereich stellst du ja Spieler in der Regel auch mal auf eine andere Position, damit sie dort irgendwie was Neues lernen, was sie dann für eine andere Position mitnehmen. Und bei Lemmer, der war ja viel mehr Defensivsituationen ausgesetzt, als er die andere Position am Anfang der Saison in der Dreierkette auf der Seite gespielt hatte. Und er hat wahrscheinlich auch defensiv unglaublich dazugelernt und das hilft ihm natürlich jetzt aber auch wieder offensiv, weil er ja dann in der Lage ist, auch mehr Bälle zu gewinnen und mehr in die Situation reinzukommen und ein besseres Zweikampfverhalten mittlerweile ein Stück weit auf sich zugelegt hat. Und das ist vielleicht so ein entscheidender Punkt. Es geht ja darum, auch Spieler weiterzuentwickeln. Und wir haben es in den letzten Jahren in Dresden zu oft erlebt, dass wir Spieler geholt haben, die eigentlich Top-Talente waren, die, also gutes Beispiel wäre Dennis Borkowski, die eigentlich alles mitgebracht haben, um den Schritt zu gehen, sich zu entwickeln und Richtung zweite Liga auch das zu packen. Und dann haben sie sich aber nicht mehr weiterentwickelt, sondern sind stagniert. Und das ist jetzt so eine Sache, die Thomas Stamm auf jeden Fall deutlich besser hinbekommt, weil er einfach deutlich auf mehreren Positionen mehrere Spieler dazu gebracht hat, dass sie persönlich einen Schritt nach vorne gemacht haben. Da sind dann natürlich Jonas Oehmichen oder David Kubata alles gute Beispiele.
Wobei ich sage, bei Jakob Lemmer, ich glaube, und das hat er ja auch selbst gesagt, ihm ist ein bisschen die Torgefahr ja auch abgegangen in den Spielen davor. Das hat er dann gegen Mannheim behoben. Und ein bisschen mehr Konstanz tut ihm sicherlich auch noch gut. Er hat dieses Pokalspiel, da hat er natürlich seinen Stempel aufgedrückt und auch am Freitagabend. Aber er kann das auch durchaus, auch gerade diese Torgefahr, gerne auch über mehrere Spiele dann mal bringen.
Ja, absolut. Das ist ja genau der Punkt, was Jakob Lemmer noch fehlt, vielleicht auch für eine höhere Liga, das ist die Konstanz. Seine Flankenläufe, ich erinnere mich da, nachdem er verpflichtet worden ist, da hat er ja sofort abgeliefert und hat wahrscheinlich auch viel schneller hier in Dresden Fuß gefasst, als wir das alle für möglich hielten. Er kam ja aus der Regionalliga. Aber danach gab es schon einen Bruch und so die letzte Saison war auch gar nicht seine. Insofern war das am Freitag so eine Anknüpfung an das, was er am Anfang hier in Dresden gezeigt hat. Aber klar, wenn du den nächsten Schritt machen willst, musst du das halt jetzt vielleicht nicht jede Woche abliefern mit dem Tor und einer Vorlage. Aber zumindest diese gefährlichen Aktionen, die muss er auch gerade in der dritten Liga viel, viel häufiger zeigen.
Weil ich fand, es ging brutal viel, gerade in der ersten Halbzeit, über seine Seite. Das hast du immer wieder gemerkt. Wir saßen ja nun auch auf der rechten Seite und er hat immer wieder an den Ketten gezogen, hat immer wieder versucht, das Spiel über die rechte Seite, das Offensivspiel dort in Szene zu setzen. Und ja, das 1:0 entsteht ja auch durch seine Vorlage. Von daher war das von ihm eine sehr, sehr gute Leistung. Vorhin hat es Patrick schon mal angesprochen, der Wechsel auf der linken Abwehrseite. Pipo Heise jetzt vorerst auf der Ersatzbank, Sascha Riesch ist drinne. Der hat sich bislang bezahlt gemacht. Heise hat sicherlich seine Qualitäten, speziell im Offensiven, hat aber natürlich defensiv, das wussten wir alle, immer mal einen Lapsus drinne. Spielt da Riesch aktuell konstanter?
Für mich schon. Also, und das ist auch eine große Überraschung trotzdem für mich, muss ich wirklich sagen, weil Risch jetzt nicht besonders erfahren ist. Trotzdem löst das defensiv absolut grundsolide und gibt eine Riesensicherheit, muss ich einfach sagen, wie er im Moment dort hinten spielt. Weil du einfach das Gefühl hast, über seine Seite brennt nicht viel an. Und dann kommt noch hinzu, dass das spielerisch gut macht. Also tatsächlich in vielen kleinen Aktionen löst das gut mit auf und für mich eine absolute Bereicherung in der Form. Und entscheidend ist halt für mich, dass er wirklich auch jemand ist, wo generell immer für gute Laune steht. Das ist für mich so ganz bezeichnend. Also wenn man sich mit ihm unterhält, dann hat man ja immer das Gefühl, der ist jeden Tag gut drauf. Und das hilft einfach einer Mannschaft. Wenn du Spieler hast, die ja vielleicht gar nicht immer gespielt haben, aber eben nicht der Miesepeter sind. Und das ist so eine Eigenschaft an ihm, die ich unglaublich schätze. Und ich glaube auch, dass er, selbst wenn er dann mal wieder nicht spielen sollte, eher damit umgehen kann, als wenn du eben jemanden hast, der von vornherein immer mit dem Anspruch da ist, ich muss hier spielen. Und das hilft. Und er hat jetzt gemerkt, er kriegt immer die Chance. Und genau das ist das, was du in der Mannschaft brauchst.
Wird interessant aber zu sehen sein, ob Heise das im Umkehrschluss auch ist und sich jetzt still und heimlich draußen hinsetzt und gute Stimmung verbreitet. Da bin ich ein bisschen skeptisch, aber du hast natürlich dadurch, dass Thomas Stamm so leistungsbezogen aufstellt, auch wieder die Möglichkeit, einfach auch wieder zurückzuwechseln. Ne? Also wenn du dann wieder Leistung bringst, kommst du auch wieder rein, kannst dir auch wieder die Position holen, was natürlich dann auch gut ist fürs Mannschaftsklima.
Konkurrenzkampf ist ein wichtiges Mittel dabei Dynamo, dass du wirklich auf mehreren Positionen mehrere Spieler hast, die du auch reinschmeißen kannst. Und wenn da niemand unbedingt sofort gesetzt ist, dass du natürlich ein paar Spielern sagst, okay, wenn die ihre Tagesform bringen, dann spielen die. Stichwort Niklas Hauptmann zum Beispiel. Das ist logisch, aber auf ein paar Positionen muss es ja im Trainingsbetrieb auch um was gehen, finde ich. Also sonst kannst du ja das Training aussetzen.
Absolut, und wir haben im Vergleich das war nämlich auch das, was ich jetzt kurz vor der Aufnahme nochmal nachgeschaut habe. Wir haben dieses Jahr schon 12 Torschützen und das sind genauso viele wie letztes Jahr über die gesamte Saison gesehen. Und da merkst du schon auch, das ist ein bisschen breiter aufgestellt. Und natürlich auch, weil man auch breiter aufstellt und das macht ja im Endeffekt der Trainer, der dann auch mehr Leuten die Möglichkeit gibt, reinzukommen und auch irgendwie mal zu glänzen.
Genau, aus meiner Sicht sind halt Tatsache, ich glaube, 3, maximal 4 Spieler gesetzt, neben Niklas Hauptmann auf jeden Fall noch Vinko Schapina, finde ich. Und jetzt durch seinen Lauf, durch seine konstanten Tore, auch Christoph da Ferner, das war am Anfang ja auch nicht ganz so. Und alle anderen Positionen, Tim Schreiber noch als Torwart, ja, aber alle anderen Positionen sind eigentlich offen, kann man mal so sagen. Also finde ich, und ich glaube, neben diesen 4 Konstanten, ich glaube, das hat Thomas Brendel vor der Saison gesagt oder David Fischer, du brauchst ja immer eine Achse. Das ist jetzt die Achse und drumherum ist echt ein lebendiger Konkurrenzkampf, der eben, das haben wir auch schon gesagt, dazu wird, dass in Claudio Kammerknecht, der vor der Saison auch als absolut gesetzt galt, jetzt zweimal nicht im Kader war.
Ja, denn Jonas Sterner hat sich vielleicht auch so festgespielt.
Ich finde ja Freitagabendspiele besonders schön, wenn man abends gewinnt und dann Sonnabend schön Füße hoch und Fußball gucken und gucken, was die Mitbewerber machen.
Ja, genau. Jetzt kann man entspannt die Füße hochlegen, das Wochenende, Weihnachten schon ein bisschen vorfeiern. Ja, und Fußball schauen ganz entspannt, ja.
Erklär uns, wie kam dieser Sieg zustande? Starke Anfangsphase, verdient in Führung gekommen. Und dann war es so ein Spiegelbild zu Beginn der zweiten Halbzeit. Da ist dann Mannheim besser reingekommen.
Ja, ich glaube, wir hätten in der frühen Phase, wo wir echt viele Chancen hatten, einfach das zweite Ding machen sollen, dann wäre der Spielverlauf auch anders. So mussten wir dann mehr verteidigen und ja, ich glaube, sie haben in der zweiten Halbzeit auch Mann-Mann umgestellt. Dadurch war es für mich persönlich auch schwieriger. Ja, aber am Ende haben wir 2-1 gewonnen und das ist das Wichtigste.
Was zeichnet diese Mannschaft momentan aus, dass man diesen Flow bekommen hat? Im November ungeschlagen geblieben, jetzt auch im Dezember weiterhin ohne Niederlage, 3 Siege in Folge. Was zeichnet euch aus?
Ja, ich glaube, wir haben in der Phase, wo wir nicht wirklich viele Spiele gewonnen haben, viel gelernt, als Mannschaft noch mal enger zusammengerückt und ja, ich glaube, das zeichnet uns aus auf und neben dem Platz sind wir eine Top-Mannschaft, alle geben Gas, alle freuen sich für den anderen und ich glaube, das ist der Schlüssel.
Sterner ist ja auch so eine Entwicklung irgendwie über die Hinrunde, mit dem man am Anfang nicht so wirklich gerechnet hat, aber der am Anfang nicht so die Möglichkeiten bekommen hat und sich dann plötzlich so über 2-3 Spiele absolut etabliert hat. Ich glaube, zu dieser Achsenrechnung fehlt noch eine starke Innenverteidigerposition, also einen, an dem du dich wirklich orientieren kannst, das sehe ich jetzt aktuell noch nicht. Das sehe ich auch als eine der Baustellen für die Winterpause. Aber natürlich hast du mit Schapina und mit Daferner und mit Schreiber schon so eine kleine Achse. Das stimmt schon. Aber ich glaube, ein Bestandteil fehlt noch. Oder zumindest würde ich mich auch von jemandem überzeugen lassen, der sich jetzt da in diese Position reinspielt. Aber vielleicht ist es auch so eine Position, wo man vielleicht nochmal nachverpflichten muss.
Ein Puzzleteil fehlt also noch. Die Heimstärke ist auf jeden Fall zurück. Du beendest die Hinrunde in der dritten Liga im eigenen Stadion ungeschlagen. Wir klammern mal den Pokal, die Niederlage in der Verlängerung gegen Darmstadt aus. Frage in die Runde, wann gab es die letzte Heimniederlage in der Liga?
War dann in der vergangenen Saison bestimmt, Jens. Tipp ich mal, lass mich kurz nachdenken. Wasserbrücken? Nö.
Nee.
Verl?
Richtig. 4. Mai 2024, 0-1 gegen den SC Verl. Und seitdem bist du eine Macht im eigenen Stadion. Klar, das ein oder andere Unentschieden, das hat Thomas Stamm immer wieder gesagt, vielleicht zu viel. Aber Heimstärke, auch Stefan Kutschke hat es bei uns letzte Woche gesagt, ist ganz, ganz wichtig und zeichnet eine Spitzenmannschaft auch aus. Im eigenen Stadion, nicht, dass die Gästemannschaften hierher kommen und sagen, okay, dort in Dresden ist es A, sehr angenehm, weil dort sind viele Zuschauer dabei, sondern hier muss es unangenehm sein, auch vom Ganzen drumherum.
Ja, und wann hatten wir das mal in letzter Zeit, ne? Also wie oft haben wir darüber gesprochen, dass das eher eine Bürde ist für unsere Mannschaft, im eigenen Stadion zu spielen. Und dann hatten wir auch diese Saison ja durchaus Momente, wo das schwierig war, zum Beispiel für Schreiber im eigenen Stadion zu spielen, weil eben auch ein gewisser Druck dann mit dazu kam und du echt gemerkt hast, der muss sich daran erstmal anpassen oder sich daran gewöhnen. Und daraus so eine Stärke zu entwickeln, das finde ich wirklich bemerkenswert.
Eine Ergänzung dazu, Heimstärke stimmt und da schließe ich an die von Patrick benannten Dynamo-Krankheiten an, also die erste, nämlich sofort Euphorie, die schnell aufkommt. Dynamo ist statistisch auch Fakt, das einzige Team, was in der Hinrunde zu Hause nicht verloren hat, zumindest bislang ist das so. Was aber dazu kommt, wir müssen natürlich die 2, 3, 4 wackeligen Momente auch ansprechen. Das Saarbrückenspiel aufgrund des Gegners, der sehr stark war. Wir hatten aber eben auch die Spiele gegen Hannover 96 und Rot-Weiß Essen, wo es spitz auf Knopf stand. Das kann man jetzt als Qualität auch auslegen, spät in der Nachspielzeit zu treffen. Aber ich will nur sagen, es steht immer wieder auf Messers Schneide. Es bleibt ausgeglichen, wie eben auch das Freitagsspiel. Das kann so oder so in Momenten laufen. Am Ende aber, das habe ich auch schon oft gesagt, Jens, immer Glück ist Können.
Oh, dein zweites oder drittes Wandtattoo.
Den Spruch mag ich wirklich sehr gern.
Ich weiß, Hermann Gerland, oder?
Hermann Gerland und immer Pech ist Unvermögen, weil da ganz viel Wahrheit drin steckt, finde ich.
Ganz kurz nochmal zum Freitagabend, Patrick, diesen möglichen Blocksturm von den Mannheim-Ultras. Ich sag's ganz ehrlich, wir saßen weit entfernt eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite. Ich sehe bloß jetzt die Videos, diese Kurzclips, die im Netz kursieren. A, unschön, um es mal ganz milde auszudrücken, aber so richtig davon mitbekommen haben wir natürlich auch wenig.
Ja, richtig. Also im Stadion haben wir tatsächlich eigentlich nichts mitbekommen. Man sieht es ja dann auch auf den Videos, ich habe da auch entsprechend welche gesehen, dass das wirklich auch ganz oben unterm Dach quasi in der letzten Ecke war, wo sie versucht haben, in den Dresdner Block zu kommen. Dadurch ist ja auch klar, dass es von unserer Seite aus kaum zu sehen ist, ne, vom Winkel her. Und ja, gibt ja auch Gerüchte, dass dort angeblich Urinbecher rübergeflogen sind. Das lässt sich aber nicht überprüfen. Vielleicht auch da ganz kurz nochmal, es ist einfach anhand der Videos und auch der Reaktionen, die auf den Videos zu sehen sind, nicht eindeutig hervorgehend. Also da sagt niemand, wie das stinkt oder keine Ahnung. Also es geht daraus nicht hervor und dementsprechend haben wir das nämlich abgewogen, ob es für eine Berichterstattung haltenswert ist und das ließ sich soweit nicht nachweisen. Das vielleicht ganz klar kurz zur Erklärung, weil ich weiß, dass es in sozialen Netzwerken da relativ viele Beschwerden über das Verhalten der Mannheimer gibt und das durchaus auch in den sozialen Netzwerken noch richtig Thema ist.
Auf jeden Fall. Und eigentlich nicht akzeptabel, also was dort passiert. Sollen wir ihre Mannschaft unterstützen und anfeuern? Die braucht die Unterstützung und nicht irgendwelche Scharmützel dort mit den Dresdner Zuschauern treiben.
Absolut, also da gibt's gar keine Ausrede, egal, also setzen Bierbecherwurf ist jetzt auch nichts Schönes, ne? Gerade dort sinnlos in Blockreihen, wo die normalen Fans, Familien, Väter mit ihren Kindern sitzen, also das ist in keinster Art und Weise schön zu reden. Auch die ganzen Auseinandersetzungen dann am Hauptbahnhof, aus meiner Sicht war es vielleicht so, dass bei den Mannheimern sich spezielles Klientel auch dieses Auswärtsspiel in Dresden ausgesucht hat, um da für Unruhe zu sorgen. Das gibt's hier dann klassischerweise. Mannheim soll ein bisschen mit den Eintracht Frankfurt Ultras ein Stück weit zusammenhängen. Möglicherweise gab's dann dort irgendwelche Verflechtungen. Also die Ultraszene ist ja eine relativ komplizierte, wenn man das immer so am Rande mitbekommt. Dementsprechend kann es dort einfach Sachen geben, die wir nicht bis ins letzte Detail verstehen können und auf jeden Fall nicht hinnehmbar. Also ganz klar, geht gar nicht. Der einzige Punkt, den wir in der Berichterstattung natürlich abwägen müssen, ist, können wir Dinge nachweisen oder nicht? Das wollte ich halt ganz kurz damit jetzt noch erklären, weil das immer durchaus wichtig ist, wenn dann in den Medien was nicht thematisiert wird, was in sozialen Netzwerken hochkocht, dass man halt sagt, warum haben wir es da an der Stelle nicht weitergeben können? Weil es ist im Stand jetzt halt eher ein Gerücht. Dynamo konnte es uns auch nicht bestätigen, dass dort, sag mal, Urin in diesen Bechern war.
Gut, schauen wir auf die Tabelle vor dem letzten Spiel der Hinrunde. Dynamo spielt in Unterhaching, auch dazu vielleicht gleich noch ein paar Worte. Man hat sich jetzt natürlich Mini-Mini-Polster auf Platz 3 geschafft, 4 Punkte sind's. Cottbus marschiert weiter, haben auch das Topspiel gegen Rostock gewonnen, 3-1. Pele Wollitz bleibt der Demütigste, da ist die Stimmung noch demütiger als in Dresden, sagt, ja, wir sind längst nicht so gut und passt mal auf, wir sind gerade 18 Spieltage gespielt, aber ich sag, ja, die Aufsteiger in den letzten beiden Spielzeiten haben das auch gesagt und sind dann am Ende trotzdem aufgestiegen. Wen habt ihr noch so mit auf der Rechnung? Und da bin ich bei Pele Wollitz, wenn ich so die Entwicklung mal jetzt ausgenommen, dass das Cottbus-Spiel vom Ergebnis, aber auch da haben sie gut gespielt. Ich sehe Rostock immer noch kommen, weil die sich sicherlich auch in der Winterpause gut verstärken. Bielefeld ist für mich ein Kandidat, wobei man bei Bielefeld sehen muss, wie sehr da der Pokal noch mitschwingt. Saarbrücken ist stabil. Wen habt ihr auf der Rechnung neben Dresden und Cottbus möglicherweise? Also, dass Dresden hoffentlich weiter dort oben mitspielt, egal wie, da sind wir uns ja hoffentlich einig.
Also erstmal muss ich sagen, dass Energie Cottbus mich sehr überrascht, nachdem sie ja quasi bei uns für meine Begriffe, also am Anfang der Saison, als wir gegen sie gespielt haben, keine gute Figur gemacht haben. Natürlich haben die auch geführt und so und die haben einen mega Start gehabt, aber danach, muss ich sagen, waren wir deutlich besser und da hat diese Mannschaft in Cottbus eine enorme Entwicklung gemacht und die haben natürlich einen Spieler, der so ein bisschen da alles trägt, aber ansonsten bei den anderen Mannschaften, natürlich Bielefeld, Saarbrücken ist logisch, die stehen schon oben und ich, da gebe ich dir recht, Hansa Rostock, glaube ich, hat aktuell unter ihren Möglichkeiten gepunktet. Ich glaube, die kommen auch noch und werden wahrscheinlich irgendwie, da hast du auch recht, wahrscheinlich noch ein bisschen nachlegen.
Ja, also Rostock kann kommen. Das Spiel in Cottbus war aber so ein Punkt, wo für Rostock echt nochmal ein Schlag war, weil jetzt mit einem Sieg wären sie ja schon ran gewesen. So ist der Abstand zumindest auf Dynamo halt schon 10 Punkte. Das ist auch erstmal was. Ich meine, Dynamo hat leider letzte Saison genau das bewiesen, dass 10 Punkte schnell weg sein können. Aber im Normalfall, sagt man, sind 10 Punkte schon einfach ein gewisser Vorsprung. Ich sehe Ingolstadt definitiv noch als einen Verein, der es packen könnte, weil man die Entwicklung unter Frau Wittmann mittlerweile sieht. Und die soll auch in der Mannschaft sehr, sehr beliebt sein. Also dieser Trainerinnen-Effekt beim FCI geht wirklich in eine positive Richtung. Das muss man ganz klar festhalten. Auch wenn man die letzten Wochen sieht, sind die mit Dynamo schon eine der konstanten Mannschaften. Saarbrücken auf jeden Fall vom Kader her werden die eigentlich reif. Bielefeld, hast du gut angesprochen, Pokal. Unklar, ob sie dann beides schaffen. Sandhausen wird auch die Frage sein. Wechseln die jetzt bald einen Trainer? müssen wir nicht, wer wird dort Trainer, wie wir diese Entwicklung weitergehen. Also es ist immer noch ein sehr, sehr breites Feld. Cottbus sehe ich mittlerweile tatsächlich so, dass ich eigentlich fast sage, Aufstiegsfavorit Nummer 1 nach den letzten Jahren. Ich sage das ganz klar, weil ich in Cottbus all die Sachen sehe, die wir in den letzten Jahren bei den anderen Aufstiegskandidaten gesehen haben. Es passt einfach alles in Cottbus. Das ist eine unfassbare Euphorie. Und es sollte sich jetzt keiner darauf verlassen, dass Cottbus irgendwie in der Rückrunde dann plötzlich die ersten 5 von 6 Spielen oder so verliert. Also ich würde die auf jeden Fall voll mit reinzählen.
Da können wir aber aus Erfahrung auch sagen, es gibt immer noch eine Rückrunde.
Dass ihr immer mit eurer Rückrunde jetzt nochmal anfangt. Also das ist Wahnsinn. So, Tino, du hast lange Zeit geschwiegen. Jetzt kannst du dich auch nochmal zu deinem SV Sandhausen äußern. Da läuft's ja gerade gar nicht, oder?
Also ich bin erstmal Patrick sehr, sehr dankbar, dass er Sandhausen angesprochen hat. Sonst hätte ich ja euch ja schon im Verdacht haben müssen, dass ihr den Namen extra nicht nennt, damit ich ihn nennen kann, darf, soll oder muss. Weil natürlich auch der SV Sandhausen weiterhin da zum Favoritenkreis zählt, wenn es um den Aufstieg geht. Ja, was da los ist, wüsste ich jetzt auch nicht. Aber wahrscheinlich seitdem ich dort gewesen bin, ist ein bisschen im Bruch. Sand im Hartwaldgetriebe oder so ähnlich. Na, da bin ich mal beim Patrick, wir warten das mal ab. Ist ja doch ein bisschen weit weg zwischen Sandhausen und Dresden. Also den ganz großen Einblick habe ich da als von dir bezeichneter Sandhausen-Ultra jetzt auch nicht. Bin da gespannt. Aber die Qualität haben sie weiterhin. Wenn gleich so ein vogelwildes Spiel wie jetzt gegen Aue, boah, das erlebt man halt auch nicht alle Tage. Also ich hatte ja mit vielen gerechnet, aber nicht, dass Aue dort gewinnt und schon gar nicht so. Aber gut. Ja, und was Cottbus anbetrifft, noch ein wichtiger Punkt, finde ich, der absolut dafür spricht, dass Cottbus da zumindest weiter oben mitspielt, ist einfach der Trainer Pele Wollitz, der eben genau auch weiß, nicht nur was er tut, sondern auch was er sagt und vor allen Dingen, wie so eine Liga läuft und wie so eine Mannschaft läuft. Also schon aufgrund der Nähe verfolge ich das schon ein bisschen und ich finde auch Wollitz eine sehr, sehr charismatische Figur, der oft in eine Schublade gesteckt wird, die ihm als Mensch und auch als Trainer nicht gerecht wird. Und insofern, ich habe das noch im Ohr, was er hier in Dresden gesagt hat, nach dem 4-2 oder 2-4, je nach Sichtweise. Wenn wir jetzt nicht schleunigst anfangen und irgendwie diese Liga zu verstehen und auch und unsere Aufgaben zu machen und uns an unser Konzept zu halten, dann wird das hier ganz schwer und irgendwie haben sie es jetzt verstanden. Und insofern, ob sie für mich jetzt der Aufstiegsfavorit Nummer 1 sind, ja, weiß ich nicht. Aber gut, das habe ich letztes Jahr zu Ulm auch gesagt. Insofern, die werden schon am Ende mit dabei bleiben, ja.
Hast du auch zu Elversberg gesagt.
Und zu Elversberg auch, ja. Danke, dass du mich daran nochmal erinnert hast, genau.
Nicht dafür. Aber ich werfe einen Trainernamen nochmal rein, der noch gar nicht im Amt ist, aber dann im Winter kommen wird, im Januar. Jens Hertel, der neue Coach im Schacht. Könnten die möglicherweise durch den Trainereffekt, denn Hertel ist ein guter Trainer, für mich ein Trainer, der genau in den Osten passt. Das hat er in Magdeburg bewiesen, das hat er in Rostock bewiesen. Braunschweig war vielleicht jetzt nicht so seine Station. Aber ich finde, das ist jemand, der dort auch durchaus was bewegen kann. Guter Move da wahrscheinlich vom Schacht, diese Besetzung. Könnten die da möglicherweise nochmal eingreifen? Wie seht ihr das?
Also ich sage bei Aue ganz klar diese Saison nein. Weil Jens Hertel auch, wenn man sich seine Vita genau anschaut, dann sieht man, dass er immer wieder im zweiten Jahr erst wirklich den Erfolg hat, im zweiten oder im dritten Jahr gar, weil er spielt ja einen richtigen Pressing-Fußball, er spielt viel mit langen Bällen. Auer hat unter Deutsche viel mit Ballbesitz-Fußball agiert. Dementsprechend muss da einiges umgestellt werden von dem, wie jetzt gespielt werden soll, von der Philosophie her, das dürfte seine Zeit brauchen. Also ich glaube, dass Aue dieses Jahr oder dieses halbe Jahr, was jetzt noch bleibt, als Übergangsjahr braucht, um dann vielleicht im nächsten Jahr ein ernsthafter Konkurrent zu sein. Also dementsprechend würde ich sie dieses Jahr jetzt erstmal rauszählen.
So, dann schauen wir schon mal ein bisschen in Richtung Winter. Patrick hat es vorhin angekündigt. Es sollte sich ein bisschen was tun bei den Transfers, bei den Wintertransfers. Einen Abgang haben wir ja schon. Seit Montag steht fest, Kion Park ist nicht mehr bei Dynamo Dresden, wechselt in seine südkoreanische Heimat. Ich muss ganz ehrlich sagen, so komplett überrascht hat es mich jetzt nicht, weil er auch schon im Sommer zu den möglichen Abgangskandidaten zählte, Patrick.
Genau, also es gab im Sommer ja den Stand, dass er auf jeden Fall einen Verein verlassen darf. Dann war es so, dass ein griechischer Erstligist und ein belgischer Zweitligist im Rennen waren und er in Belgien durch den Medizincheck fiel, also eigentlich schon kurz vor der Unterschrift stand. Dann gab es diese Adduktorenprobleme immer wieder, die Zahn-OP, die diese dann beheben sollten. Und schon damals im Sommer war Thema mit Südkorea auch als Option. Aber das Transferfenster war schon am 31. Juli dort geschlossen. Und dementsprechend konnte er halt nicht mehr dorthin gehen. Und daher hat sich der Wechsel jetzt im Endeffekt in den Winter hinein verschoben. Dass es jetzt relativ schnell ging und dann auch so frühzeitig verkündet wurde, war schon für mich dann nochmal ein Stück weit überraschend. Aber sonst gebe ich dir recht, war natürlich diese Entwicklung generell, dass Park jetzt hier nicht mehr den Durchbruch schafft, eigentlich total absehbar.
Er war, Kevin, ein typischer Anfangsspieler, also ein Spieler, der mit Markus Anfang sehr gut konnte. Er ist ja damals auch von Werder Bremen hier nach Dresden gekommen. Wie schätzt du ihn so ein hier, seine Dresdner Zeit?
Ich glaube, er hat auch ganz gut begonnen, war in meinen Augen ein sehr sympathischer Spieler, aber so richtig den Durchbruch hat er in meinen Augen nicht geschafft, konnte nicht so richtig über längere Zeit überzeugen, hat natürlich immer noch dieses Spiel da in Meppen so ein bisschen in den Knochen, was ihm immer so ein bisschen vorgehalten wurde, wo er vielleicht gar nicht so die ganz große Schuld getragen hat. Aber ja, finde es schade, dass er geht, weil ich glaube, der hatte schon durchaus auch mal Potenzial für mehr oder für eine Stammposition, also für eine wirkliche, um längerfristig meine, diese Position einzunehmen, ist am Ende nicht geworden. Also ist es, glaube ich, für uns aktuell kein großer Verlust. Ich hege keinen Groll gegen ihn, muss ich ehrlicherweise sagen.
Nö, das definitiv nicht. Aber er hatte eben auch immer mal einen kleinen Lapsus drin, ja. Tino, finde ich.
Ja, ich sag mal so, Kevin hat ja gerade seine Dynamo-Zeit ein bisschen beschrieben. Der ist halt nie richtig angekommen und immer, wenn er so auf dem Sprung war, hat er 2-3 gute Spiele mal gemacht, dann war da eine Verletzung oder wieder halt schon, wie du gerade sagst, ein Lapsus. Am Ende ist das jetzt die einzig vernünftige und auch wirklich gute Lösung, auch aus Dynamo-Sicht, weil wir haben ja nur gerade über Sascha Riesch auch gesprochen und Philipp Heise ohnehin. Also 3 Leute für die linke Defensive brauchst du ja nun wirklich nicht in so einem Kader. Insofern wird ja damit auch nicht nur ein Kaderposten frei, sondern eben auch eine Gehaltsstelle, die du da im Winter irgendwie anderweitig besetzen solltest.
So. Jetzt mal raus mit den Weihnachtswünschen. Also ich will jetzt nicht eure privaten Weihnachtswünsche hören, aber was wünscht ihr euch denn für das Wintertransferfenster? Ist ja immer ein schwieriges Transferfenster. Da muss man schon konkrete Vorstellungen haben. Wenn ich mal anfangen darf, ich wünsche mir ja immer noch einen Nachfolger für die Zimmerschied-Position. Das hat man im Sommer noch nicht gemacht. Das könnte man ja jetzt im Winter vielleicht möglicherweise auch schon perspektivisch nachholen. Wie sieht's bei euch aus?
Also würde ich absolut so unterschreiben. Ich glaube, das hat auch Prio Nummer 1. Prio Nummer 2 wäre für mich wenn man ihn bekommt, aber da muss es natürlich auch wirklich, und das gab es ja auch schon quasi am Ende der Sommertransferperiode, ein Innenverteidiger, der vielleicht nochmal eine ganz andere Stabilität mit reinbringt. Fand ich damals auch keine glückliche Aussage des Sportgeschäftsführers, da zu sagen, mit Yannick Müller, den so einen haben wir schon. Ich glaube, das waren ein paar Spiele, hat man sich so gedacht, na, haben wir den denn eigentlich? Und das hat sich jetzt wieder stabilisiert. Unsere Abwehr ist weit weg von perfekt. Also diese 70%, die Patrick, glaube ich, vorhin angesprochen hat, die würde ich so unterschreiben. Da gab es eine Verbesserung, aber da sind wir noch weit weg von 100% oder von der Aufstiegsmannschaft. Da kann auf jeden Fall noch nachgelegt werden. Die Frage ist, findest du so einen Spieler? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Da muss man vielleicht auch mal gucken, ob da über eine halbjährliche Ausleihe was möglich ist von einem Spieler, der vielleicht in der zweiten Liga nicht so zum Zuge kommt. Aber ist denn dieser Spieler auch in dem Moment schon bereit, um jetzt plötzlich wieder Stammspieler zu sein und plötzlich Leistung zu zeigen und auch voranzugehen? Das ist immer ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, 2 Positionen, Flügelspieler und Verteidiger.
Ja, der Flügelspieler bestimmt, weil auch mit Oliver Batista Meyer das irgendwie so, das ist jetzt nicht seine Position und Jonas Oehmichen auf Dauer, also gerade zum jungen Spieler muss man dann auch wieder mal in eine Verschnaufpause geben oder auch mal ein Leistungsloch zugestehen. Das ja, aus der Abwehr oder in der Abwehr, dass da Handlungsbedarf besteht, ist klar. Also da dürfen wir uns Tatsache von den letzten erfolgreichen Spielen jetzt nicht irgendwie die Augen zukleistern lassen. Dafür ist vorher auch zu viel passiert. Was mich aber ein Stück weit umtreibt, ob nicht aus der eigenen Mannschaft. Ich meine, wir haben jetzt das Kubata-Beispiel angesprochen. Also der, finde ich, kann jetzt nicht der Führungsspieler in der Viererkette sein. Aber kannst du nicht einen eigenen Spieler entwickeln? Ich sag mal Lars Bünning. Der bringt ja ein Stück weit was mit, auch an kommunikativer Art und durchaus ein Selbstbewusstsein und hat ja auch schon mal zumindest in Lautern höherklassig, ich will jetzt nicht sagen gespielt, aber stand mal höherklassig unter Vertrag. Ist dem nicht ein Sprung zu trauen? Kann man dem nicht entwickeln? weil das ist erstmal genügend numerische Innenverteidiger gibt, nämlich 4, das ist ja erstmal auch Fakt. Wenn du jetzt einen Innenverteidiger holst, also da ist ja auch was dran, dann musst du fast zwangsläufig noch ein oder zwei ausleihen oder abgeben, weil Dennis Dua, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt, den muss man ja fast schon zwingend verleihen, wenn der junge Spieler sich weiterentwickeln soll. Und trotzdem bleiben dann ja immer noch ein paar Namen.
Also für mich ist die Innenverteidigung sogar Priorität Nummer 1, dass dort noch was passiert. Dafür kann ich nur schwerstens plädieren, weil dass es über eine gesamte Saison so gut geht wie diese Hinrunde. Also da muss man relativ viel Zeit wahrscheinlich in der Kirche verbringen und viele Lichtchen anzünden. Also ich sage wirklich, die Defensive ist nicht aufstiegstauglich. Über eine gesamte Saison und mit allem drum und dran bin ich da knallhart. Lars Bünding als Beispiel. Wir müssen mal angucken, wie viel Spielzeit er in dieser Katastrophenrückrunde letztes Jahr hatte. Und da hat er immer gespielt, da haben wir Führungsspieler gebraucht. Also wir können uns jetzt nicht nochmal auf Spieler verlassen, die das zuletzt nicht geschafft haben in so einer Situation. Deswegen ist er für mich leider, also er kann trotzdem ein guter zweiter Innenverteidiger sein, aber er ist jetzt für mich nicht der, der in der Rückrunde zum neuen Unterschiedsspieler wird. Dann ist halt zusätzlich die Thematik einfach, du hast viele Spieler im Kader, die ja eh wenig zum Zug kommen. Also Dennis Dua ist ein Beispiel, dann muss man sich überlegen, wie kriegt man Paul Lehmann hin? Ich glaube, in dieser Rückrunde wird es auch schwierig. Dann wäre es wichtig, Paul Lehmann in die dritte Liga zu verleihen, da er in der Regionalliga letztes Jahr schon einer der besten Spieler dann war auf seiner Position. Und dementsprechend braucht er halt den nächsten Schritt. Dann wäre er auch jemand, der sich in der dritten Liga so entwickeln kann, dass er für die zweite Liga wieder eine Option wird. Dementsprechend hätte man dann 2 Abgänge auf jeden Fall mit Lehmann und mit Dua, mit Park sogar 3. Das ist ja sehr, sehr viel. Und dadurch wird aber halt einfach Platz auch für einen neuen Top-Innenverteidiger. Und man muss dort dann schauen, dass man im Notfall Abstriche macht. Also man kann halt nicht erwarten, man findet jetzt einen 24-, 25-Jährigen, der schon 40 Zweitligaspiele gemacht hat, schnell ist, total stabil bei allem, groß, kopfballstark, also beim Innenverteidiger gibt es ja viele Anforderungen, guter Spielaufbau. Man muss halt dann Abstriche machen und das wird entscheidend, dass man sich dort ein Profil zurechtlegt und an den entscheidenden Punkten dann trotzdem sagt, okay, der bringt uns an so und so vielen Stellen weiter und an ein, zwei anderen Stellen haben wir ja dann Alternativen.
Leihst du den aus oder holst du dir den schon fest? Leihst du ihn mit einer möglichen Kaufoption, wenn der aufsteigt? Wie machst du das?
Hätte für mich keine Priorität, die Frage, weil die entscheidende Frage ist einfach nur, passt er jetzt für ein halbes Jahr rein und bringt er dich so weiter, dass du in 6 Monaten Zweitligist bist? Und dann hast du immer ganz andere Chancen auf dem Markt. Natürlich ist es so ein Vorteil, wenn es jemand wäre, auf den du dann zumindest potenziell die Möglichkeit hast, ihn auch für die zweite Liga mitzunehmen. Wir müssen aber sagen, bei Jonas Sterner sehen wir es ja auch, der ist jetzt auch ein super Rechtsverteidiger, aber Dynamo dürfte, wenn Kiel absteigt, 0 Chance haben, ihn in der neuen Saison erhalten zu können. Trotzdem brauchen wir uns ja keine Gedanken machen, wenn der Jonas Sterner jetzt gut spielt und der hilft einfach weiter. Also für mich hat die Innenverteidigung einfach absolute Priorität, weil es dort nochmal darum geht, jemanden zu finden, der wirklich dort hinten abräumt, der souverän ist. Ja, und der einfach Ruhe vermittelt in schwierigen Situationen.
Aber es wäre eben wichtig, dass der sofort zündet. Also wir haben es ja in der letzten Saison bei Amor Aslan gesehen, der hatte wenig Spielpraxis. Und wenn du jetzt jemanden holst, der bislang ein halbes Spiel gemacht hat, braucht der sicherlich auch erst seine Zeit, um sich reinzufinden. Mit einem Wechsel ist ja sowieso auch ein bisschen Eingewöhnungszeit verbunden. Also der muss natürlich möglichst schnell dann auch zünden.
Das ist genau mein Punkt. Ich sag mal, die Notwendigkeit, dass in der Innenverteidigung sich was tut, ich formuliere es mal bewusst etwas vorsichtiger, die ist absolut klar. Also da muss was passieren. Und natürlich idealerweise kommt da ein neuer Top-Innenverteidiger, weil ein Ergänzungs-Innenverteidiger, da sind genügend da. Du brauchst einen Top-Innenverteidiger. Aber wo soll der in der Winterpause herkommen? Wo ist jemand, der jetzt von den 18, 19 Ligaspielen, die jeder Spieler haben könnte, sagen wir mal 10 gemacht hat oder 8, der also einigermaßen im Saft steht und der dann auch Führungsqualitäten mitbringt, weil der soll ja sofort auch, wenn du Top-Innenverteidiger bist, bist du in der Mannschaftshierarchie nicht die Nummer 8 oder 12, sondern bist du da auch in der Top 5. Und den zu finden, da erinnere ich mich, Jens, an den Live-Talk mit Frank Lieberrahm, gerade in dem schwierigen Winter, das stelle ich mir verdammt schwierig vor. Und jetzt jemanden auszuleihen oder zu holen, sage ich mal von einem kroatischen Erstligisten, weiß ich halt auch nicht, ob das dann der Königsweg ist. Also unbenommen, es muss was passieren, aber ich glaube, das ist eine echt knifflige Aufgabe.
Ja, du musst ja nicht so unbedingt zu Hajduk Split gehen. Du kannst ja auch einen deutschen Zweitligisten oder vielleicht sogar einen deutschen Erstligisten nehmen. Aber trotzdem, der braucht ja ein bisschen Spielpraxis. Wenn der dort nie gespielt hat, wird es schwierig.
Da sind wir fast wieder bei Yannick Müller, weil den hätten wir ja, wenn wir ihn vor 2 Monaten genommen hätten, mittlerweile definitiv in Form gehabt.
Patrick, dass du das jetzt ansprichst. Aber durchaus, klar.
Ich trau mich kaum noch, aber...
Es darf keine Denkverbote geben, Patrick. Wenn es um knifflige Fragen geht, das sage ich ganz allgemein, darf es keine Denkverbote geben. Nee, insofern, klar, ist auch natürlich ein Punkt. Nur Spielpraxis hat der jetzt auch nicht, ne?
Nee, das meine ich ja, aber er wäre ja mittlerweile an dem Punkt gewesen, wo er die auch wieder gehabt hätte und er wäre auch nicht so lange raus gewesen wie jetzt. Er wird kein Kandidat mehr sein, aber für Österreich vielleicht nochmal, um darüber zu sprechen, da kann man ja auch mal schauen, ne? Welcher österreichische Bundesligist hat einen Innenverteidiger? Will sich vielleicht für diese Liga nochmal verstärken, um, keine Ahnung, den Europapokal anzugreifen und hat vielleicht jemand auch eine Ausstiegsklausel in der österreichischen Bundesliga. Also über all das sollte man halt gut informiert sein, ohne dass ich da jetzt konkret Leute im Blick habe, aber da gibt es schon immer Optionen. Ich weiß, dass Thomas Stamm definitiv den Wunsch intern geäußert hat, dass ein Innenverteidiger auch kommen soll und das auch nicht vor allzu kurzer Zeit, also sprich, das Profil liegt da. Und es ist jetzt die Aufgabe von Thomas Brendel, dort einen guten Transfer zu machen. Er hat ja bewiesen im Sommer, dass er es kann. Und dann war ja jetzt auch genügend Zeit da. Und dann muss man sehen, welche Lösung halt rumkommt.
Ich sehe es ähnlich wie du. Du musst eigentlich gar nicht so sehr auf das Land gucken, obwohl ich großer Fan von so osteuropäischen Innenverteidigern bin. Also Levente Cic mochte ich sehr. Dann hast du Falk Hujdurovic damals bei Cottbus gehabt. Ich mochte die irgendwie alle immer sehr. Aber das Ding ist, ich glaube, du musst gucken, welche Mannschaft in der Liga höher die ähnlichen Probleme hat wie wir. Du musst gucken, okay, gibt's da einen Spieler, die haben einen Innenverteidiger vielleicht, der 5, 6, 7, 8 Spiele gemacht hat, auf dem Niveau dann wahrscheinlich, dann reicht's dann irgendwo nicht, oder wo die sagen, okay, wir können vielleicht einen aus der ersten Liga bekommen, den die dann runterziehen, und so einen Spieler könnten wir uns aus der zweiten Liga holen, der eben schon Spielpraxis hat, der aber dann natürlich einfach hinten ranrückt, wenn dann einer von oben runterrückt. Und so ist es ja meist in der Winterpause, dass du ganz viele Wechsel hast, die von oben nach unten gehen. Und so ein Spieler wäre vielleicht was für uns, ohne da jetzt irgendjemand genau benennen zu können.
Was ich noch einwerfen wollte, ist zur Zimmerschied-Position. Die halte ich allerdings für tatsächlich ein bisschen schwieriger, jetzt sogar, das zu entscheiden. Weil ich sehe es eben so, also ich würde es nicht ausschließen, oder ich sehe es auch schon für gut an, wenn man dort was machen würde. Nichtsdestotrotz hast du die Schwierigkeit, dass, wenn alle fit bleiben, halt ein Oliver Batista-Meyer dann trotzdem wieder stark ins Hintertreffen gerät. Und ich finde nach wie vor, dass er eigentlich ein Spieler ist, der Dynamo immer weiterhelfen kann. Er hat auch aus meiner Sicht das wichtigste Tor der Hinrunde geschossen, nämlich dieses 2-1 gegen Hannover 2 in der 92. Minute. Das, was ja unglaublich geholfen hat, überhaupt für dieses Pokalspiel gegen Darmstadt wieder Mut zu fassen und dann auch diese Entwicklung einzuleiten, die wir jetzt dann gesehen haben. Also dementsprechend auch da so eine schwierige Kiste, dass du sagst, verletzt sich am 1. Februar jemand schwer, dann würdest du dich auf jeden Fall ärgern, wenn du nichts gemacht hast und gleichzeitig bleiben alle fit, dann wird es natürlich auch wieder viel Arbeit für Thomas Stamm, auch in der Offensive dann zu moderieren, wenn er noch einen Top-Linksaußen hat.
Ausblick noch ganz kurz. Unterhaching, Samstag, letztes Spiel 2024. Unterhaching, Tabellenvorletzter. Natürlich fährt man dort nicht hin, um zu sagen, wir holen dort nur einen Punkt.
Ich kann dazu nur einen Satz sagen. Ich werde Samstag vor Ort sein und bin die letzten 2 Spiele auch schon auswärts dabei gewesen und ungeschlagen in dieser Saison auswärts.
Ja, aber ungeschlagen hilft jetzt nicht weiter. Also ich weiß, du hast 2 Siege geholt. Also fährt das gute Gefühl damit an die Tore Münchens.
Ja, absolut, absolut. Wobei ich da Stefan Kutschke durchaus widersprechen will. Der hat ja letzte Woche gesagt, angesichts der aufkommenden Euphorie, wenn du aus den letzten 2 Spielen nur 4 Punkte holst, ist gleich wieder Weltuntergang. Ich behaupte oder sage jetzt klar, guckst du auf die Tabelle, Unterhaching ist die einzige Mannschaft, die erst 2 Spiele gewonnen hat. Haben natürlich mit 8 Unentschieden auch die meisten Unentschieden gemacht. Spielst du dort auch nur Unentschieden, sieht das erstmal wie eine Enttäuschung aus. Aber unterm Strich sage ich, kannst du, egal wie das Spiel jetzt vielleicht auch läuft, am Ende mit dem Punkt auch tabellarisch leben. Und da möchte ich gerne das nochmal ergänzen, was dann Dynamos neuer Präsident Ronny Rehn vergangene Woche uns gesagt hat im Interview, dass es vielleicht auch ganz gut ist, wenn Dynamo nicht als Tabellenführer in die Winterpause geht.
Also das sagt Tino Optimismus, Meyer sagt jetzt, um Gottes Willen. Also je nach Ausgang, Freitagabend, Ingolstadt gegen Cottbus, sagst du dann, nee, wir gewinnen hier nicht, damit wir ja nicht Tabellenführer werden.
Jens, das ist unsere 99. Folge, die steht doch heute unter dem Hashtag Demut. Und ich finde, da passt das genau gut rein. Und vielleicht ist das auch die Lehre aus den 98 Folgen zuvor. Wir müssen auch Demut in schwierigen Phasen bewahren. Also in Phasen, wo wir gerne himmelhoch jauchzend sein wollen.
Na, das wirfst du mir ja vor. Also es werfen mir ja alle vor. Im Grunde genommen bin ich ja schuld, dass Dynamo Dresden in der Rückrunde nicht aufgestiegen bin, weil ich offenbar zu euphorisch gewesen bin im Luisenhof. Also das müsst ihr mir aber auch nochmal in einer ruhigen Stunde erklären. Aber okay, ich nehme es zur Kenntnis. Ja. Auch ich habe Gefühle. Ganz kurz, Patrick, Kevin, wie seht ihr's?
Ich würde nur dazu sagen, also vielleicht schaffen wir es, und das wäre ein Wunder in Dresden, vielleicht schaffen wir es ja zu gewinnen, Tabellenführer zu sein und trotzdem demütig. Ich weiß, das ist eine ganz schwere Aufgabe, aber wir können es ja mal versuchen.
Königsdisziplin.
Genau, und das können wir ja mal versuchen. Das erste Mal in der Geschichte von Dynamo Dresden, dass man Tabellenführer ist und demütig.
Na, ich sage, wir nehmen am besten nur die Spitze vom Tannenbaum und nicht die andere Spitze. Nee, also vielleicht haben wir das Glück, dass Cottbus gewinnt in Ingolstadt und wir dann dementsprechend auch mit der entsprechenden Notwendigkeit auch mitzugewinnen, dann in Haching auch das schaffen. Ich sehe Haching trotzdem als schwierigen Gegner, weil die eben jetzt so dieses Erfolgserlebnis in Bielefeld hatten gegen eine ähnlich starke Mannschaft. Ja, darum muss man die auch total ernst nehmen und muss wirklich schauen, dass man dort gleich wieder gut in die Zweikämpfe kommt, alle Basics, die eben in der dritten Liga notwendig sind. Sonst sehe ich die unentschieden Gefahr, gerade in so einem letzten Spiel des Jahres, wo man auch schnell mal mit dem Kopf bei Weihnachten irgendwo und bei den Reisegedanken, die dann keine 24 Stunden später ja anstehen, dass man da dann dort doch nochmal abdriftet. Also ganz wichtig, da die drei Punkte mitzunehmen.
Hören wir doch mal rein, wie es die Dynamo selbst sehen. Wir haben uns mit Vinko Schapina unterhalten, über Unterhaching, aber auch schon ein bisschen über Weihnachten. Vinko, frohe Weihnachten auf Kroatisch?
Sretan Božić.
Das versuche ich später nochmal. Erzähl uns, du warst Stollenbacken. Du kennst dich jetzt mit der sächsischen Backkunst ganz gut aus. Wie war's?
Ja, es war richtig schön in der Weihnachtsbäckerei im Strützelmarkt. Schon das zweite Mal. Davor hatten wir hier mit Tim, Kutsche und Lazzo schon mal die Möglichkeit. Vorher wusste ich gar nicht, was Stollen sind, was Stollenbacken ist. Aber jetzt weiß ich's und schmeckt sehr gut, ja.
Bist jetzt also quasi Profi. Hast sicherlich einen bekommen und bringst den dann mit nach Hause?
Ja, ich habe jetzt noch keinen bekommen. Die müssen irgendwie noch 3 Tage abkühlen, habe ich gelernt, ganz fleißig. Und dann bekommen wir die hier ans Gelände geschickt und dann können wir die mal ein bisschen kosten. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht zu Hause mit meiner Frau mal einen zu machen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Gehört auch sehr viel dazu. Deswegen ist es interessant, ja.
Wie läuft Weihnachten bei dir ab? Also du bist ja ihr seid ja in froher Erwartung.
Ja, das stimmt. Normalerweise würden wir in meine Heimat fahren, nach Ulm, zu meinen Eltern. Aber jetzt ist es so, dass wir Nachwuchs erwarten und dann müssen wir oder sind wir gezwungen, eigentlich hier zu bleiben, weil es jederzeit ja losgehen kann. Aber meine Schwiegereltern und meine Eltern, vielleicht auch mein Bruder, kommen dann uns besuchen, sodass wir dann nicht alleine sind hier.
Gibt es so ein typisches Essen, was ihr zu Weihnachten esst?
Ja, einiges. Also Spamferkel, ganz klassisch. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber Serma ist so ein Balkangericht und Keschke, ich weiß auch nicht, wie das heißt auf Deutsch. Ich kann mir vorstellen, dass meine Mom da einiges mitnimmt oder dann hier vor Ort was zubereitet, ja.
Klingt auf jeden Fall gut und lecker und schon alle Geschenke zusammen?
Ist echt peinlich, aber wir haben einfach noch gar nichts. Es werden jetzt bis zur Auswärtsfahrt noch einige stressige Tage. So wie jedes Jahr. Und jedes Jahr sage ich mir, ich hole die Geschenke diesmal früher und hole sie dann wieder in den letzten beiden Tagen. Ja.
Naja, vielleicht legst du ja noch 3 Punkte auf den Gartentisch. Also 3 schwarz-gelbe Punkte. Das läuft ja momentan richtig gut. Und wenn man demütig bleibt, dann geht sicherlich auch in Unterhaching was.
Ja, ich habe schon nach dem Spiel gegen Mannheim gesagt, dass jeder Gegner muss man mit der gleichen Einstellung rein. Klar, wir hatten jetzt davor 3 Spitzenspiele in Anführungsstrichen, aber es ist wirklich jeder einzelne Gegner in der dritten Liga, ja, kann es in beide Richtungen gehen, man muss einfach konsequent sein, als Mannschaft auftreten und ich finde, das haben wir jetzt die letzten Wochen extrem gut getan, man sieht, dass wir alle gemeinsam in die gleiche Richtung blicken und jeder Einzelne auch seine Aufgaben erfüllt und so im Ergebnis ist das eigentlich jetzt so das Ergebnis der Arbeit, so was wir unter der Woche oder die letzten Wochen dann gemacht haben.
Hilft es da so ein bisschen, dass ihr und der Trainer sagen kann, guckt mal, Unterhaching holen um 3-3 gegen den Pokalschreck Bielefeld?
Ja, das ist genau das, was ich meine. Es kann jeder jeden schlagen. Deswegen, ich für meine Begriffe sehe jetzt das Spiel gegen Haching wegen der Tabellenkonstellation kein bisschen anders wie das Spiel gegen Bielefeld oder Saarbrücken oder was weiß ich. Es ist einfach so, man muss komplett gleich reingehen in jedes Spiel. Unterhaching ist nie einfach, vor allem in Unterhaching. Natürlich wissen wir trotzdem auch, dass es bei ihnen nicht so gut läuft und bei uns läuft es gut, wir sind im Flow. Aber das heißt nicht, dass wir dann einen Schritt weniger machen dürfen, sondern wir müssen genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben.
Das kann ich mir vorstellen, weil ihr seid jetzt seit 7 Ligaspielen ungeschlagen, habt einen guten Flow hingelegt, 3 Siege in Folge. Ich glaube, ihr wollt dieses Jahr dann auch in Unterhaching mit zahlreicher Unterstützung der Fans erfolgreich abschließen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist der Wunsch von uns allen. Weihnachten steht dann bevor, Silvester. Wir wollen den Fans nochmal was schenken. Ich glaube, dass wir die letzten Wochen echt gute Arbeit geleistet haben und es ist noch ein Spiel zu gehen und das wollen wir auch erfolgreich bestreiten.
Soweit Vinko Sharpina, Dynamos Mittelfeldspieler. Dann sage ich Dankeschön für eure Zeit. Danke, dass ihr heute mit dabei wart in der 99. Folge. Patrick Franz. Patrick, danke dir. Schreibt unter anderem für die Kollegen der Bild. Ich hoffe, du hast ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.
Danke. Ebenfalls allen auch Zuhörern und hier in der Runde.
Kevin, dir wünsche ich launige Zugfahrten zu Weihnachten, vor Weihnachten und weiterhin gute und kreative Ideen, speziell dann auch bei der Kolumne im Kreisel. Danke für deine Meinung heute.
Danke für die Einladung. Euch auch schöne Weihnachten.
Danke dir. So, und als kleine Überraschung in Folge 99 begrüßen wir jetzt noch Paolo Villo, 3-Sterne-Koch aus Rom, hat dort mehrere Restaurants und guckt mal nach den Rechten in der italienischen Hauptstadt. Nein, natürlich nicht. Paul Will ist in der Leitung. Paul, guten Tag.
Grüß euch, hi.
Paul, was machst du denn in Rom? Also ich sag's ganz ehrlich, ich habe ja zu Rom ein echt distanziertes Verhältnis. Bei mir stehen Florenz und Venedig weit über der italienischen Hauptstadt.
Okay, das habe ich leider noch nicht erledigt, aber das kommt dann auf jeden Fall auch noch unbedingt auf meine Liste. Mhm. Mailand habe ich auch noch auf der Liste.
Mhm. Auch schön.
Aber jetzt hier so einen Kurztrip nach Rom musste ich noch mal machen, um natürlich noch mal meine Kochkünste aufzufrischen mit der italienischen Küche, weißt du? Da musste ich mich ja noch mal auffrischen und weiterentwickeln, habe ich mir gedacht.
Sehr gut.
Nee, jetzt ich habe ja aktuell relativ viel Zeit durch die Verletzung und dadurch, dass ich im Januar schon wieder relativ früh anfange, habe ich mir dann jetzt den Urlaub genommen. Einmal jetzt hier kurz vor Weihnachten, einmal noch mit meinem Bruder nach Weihnachten. Da muss man das sich so ein bisschen einteilen, weil ja der Urlaub ein bisschen anders ausfällt, als wenn man aktiv mitspielt.
Aber du ziehst dein Reha-Programm dort auch schon ordentlich durch. Vor dem Petersdom wird mal die Matte aufgerollt und dann werden ein paar Übungen gemacht, oder?
So sieht es aus. Ich habe einen Plan mitbekommen, also ganz verschont werde ich nicht, auch im Urlaub nicht, aber das macht mir ja nichts, das ist kein Problem, dann hat man auch eine Beschäftigung.
Wie ist denn das Wetter in der italienischen Hauptstadt?
Stormig, aber relativ kalt.
Okay.
Ich kriege hier auf der rechten Seite gerade nickend Zustimmung. Es ist schon kalt trotzdem hier. Also es sind angesagt so bis 14 Grad, aber die haben wir noch nicht ganz, würde ich sagen.
Ach, dir wird warm ums Herz werden. Kulinarisch wird dir warm ums Herz, das muss man ja wirklich sagen.
Das denke ich auch.
Als Foodspot ist Rom eine tolle Stadt. Ich war dort immer in einem Risotto-Restaurant. Das war ganz, ganz großes Kino. Also muss ich sagen, es war mit das beste Risotto, was ich in meinem Leben gegessen habe. Spektakulär gewesen. Also, und dort kannst du auch einiges lernen.
Ja, auf jeden Fall. Und auch die Kälte wird mich nicht vom Eisessen abhalten. Also das werde ich mir hier schon auch gönnen und das werde ich hier genießen, trotz der Kälte. Das ist kein Problem.
Und Paul, aber wie ist denn jetzt der Gesundheitszustand? Ich meine, bevor wir hier zu den kulinarischen Genüssen und Verpflichtungen kommen.
Ja, also mir geht's gesundheitlich eigentlich soweit ganz gut. Bin top in time. Bin jetzt nicht irgendwie weit meiner Zeit voraus oder hänge hinten dran, sondern bin ziemlich gut im Zeitplan einfach. Hab jetzt letzte Woche mit dem Lauftraining langsam angefangen im Alter G, also mit einer 50% Körpergewichtsbelastung. Und das wird sich jetzt dann langsam steigern. Und ich hoffe dann im neuen Jahr wenn ich die Reha wieder aufnehme Anfang Januar, dass ich dann auf dem Laufband oder vielleicht sogar schon auf dem Platz meine ersten Runden drehen kann. Und dass es dann so langsam wieder in die fußballspezifische Richtung geht und man nicht nur sich als Gewichtheber und Kraftsportler fühlt.
Hast du den Samstag am Böller?
Ich weiß nicht, ob man es noch hört. Ich bin noch etwas krank, deswegen war ich am Samstag nicht auf dem Böller. Ich habe es mir im Fernsehen angeschaut und habe natürlich ein Riesenspektakel verpasst. Ausgerechnet da machen die Jungs so ein Feuerwerk. Aber ich muss ja nur warten, bis das nächste Heimspiel ist und dann sehe ich wieder 5 Tore. Also bei uns läuft es im Moment so, da kann man sich ja drauf verlassen. Das ist ja gar kein Problem.
Was hat denn Florian Kohfeldt gemacht? Das musst du mal ganz ehrlich erklären. Also viele haben ja bei Florian Kohfeldt auch schon gesagt, was wollen sie denn mit dem? Der hat doch zuletzt nach seiner Bremer Zeit wenig gewuppt. Aber irgendwie scheint der bei euch ja die richtigen Schalter gefunden zu haben.
Absolut, aber ich finde das auch so witzig, weil mit Isa Glittberg hatten wir einen Spieler geholt, wo auch alle dann erstmal geschrieben und gesagt haben, oh, wie könnt ihr euch den holen? Und das ist der schlechteste Spieler in der Eredivisie. Und Gott sei Dank hat er uns den abgekauft und keine Ahnung was. Und jetzt ist er für die schwedische Nationalmannschaft nominiert und zerschießt die zweite Liga. Ja, was hat Florian Kohfeldt gemacht? Also er hat uns einfach ein ganz klares Konzept mitgegeben und aufgezwungen und hat das einfach, ähnlich wie Markus Anfang es auch damals gemacht hat, einfach seine Abläufe und seine Dinge ab dem ersten Training versucht zu integrieren. Er hat jetzt halt seine erste Elf gefunden, die ziehen wir auch von Woche zu Woche durch. Das gibt natürlich den Spielern Sicherheit und dann entstehen natürlich auch relativ schnell Abläufe. Noch dazu muss man sagen, hat er halt auch neben dem Platz das eine oder andere verändert, wo es halt jetzt ein bisschen, hat die Zügel nochmal ein bisschen angezogen nach der Vorbereitung und hat auch nochmal konditionell und läuferisch uns auf eine nächste Ebene gehoben. Und das merkt man, glaube ich, auch im Spiel einfach. Jetzt auch gegen Kaiserslautern hat man das wieder gemerkt, dass wir einfach im läuferischen Bereich sehr, sehr gut sind und wenn es halt spielerisch nicht so läuft, auch mal einen Gegner halt überlaufen können.
Ganz kurz, bevor wir zur Wette kommen, für uns hier in Dresden, auch wenn es nicht gut ausgegangen ist, leider nicht gut ausgegangen, du wirst es anders sehen, ist dieser Pokalabend gegen Darmstadt trotzdem ein markanter Fußballabend in diesem Jahr, vielleicht sogar der markanteste. Aus deiner Sicht, wie hast du diesen Mittwochabend, diesen launigen Mittwochabend in Dresden erlebt?
Ja, ich war unglaublich froh, dass ich hingefahren bin und habe es mir live angeguckt, weil es halt einfach wieder eine unglaubliche Show war von den Fans, ein unglaubliches Spiel, einfach ein Erlebnis, was man jetzt im Nachhinein so sagen kann. War natürlich schwer für mich, weil ich auf der Tribüne saß und nicht so richtig wusste, klar freust du dich bei dem Darmstadt-Tor, aber bist ja auch irgendwie noch für Dresden, weil du ja noch eine Verbundenheit zu der Mannschaft hast, zu dem Verein hast. Deswegen war es von der emotionalen Seite her nicht ganz so einfach, aber ein unglaubliches Erlebnis, ein unglaubliches Spiel. Und ich glaube auch so vom Verlauf her ist es für beide Seiten ganz gut. Dresden hat sich sehr, sehr ordentlich verkauft. Die Fans haben sich wieder auf Champions-League-Niveau präsentiert. Wir haben uns keine Blöße gegeben. Besser kann es ja eigentlich gar nicht sein.
Na ja.
Zumindest für mich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. So, Paul, jetzt kommen wir zur Wette. Seit dem 16. März 2024 steht fest, dass ich kein Marathon laufen muss. Und das war ein guter Tag in diesem Jahr, jedenfalls für mich. Da hast du nämlich deine fünfte gelbe Karte gesehen. Ich habe die Wette gewonnen. Ich muss noch mal sagen, ich habe damals wirklich gejubelt. Also das erste Mal, dass ich mich über eine gelbe Karte von einem Dynamo-Spieler gefreut habe.
Ich war auch noch ziemlich dämlich dazu, muss ich sagen. Ich glaube, es war gegen Ulm an der Außenlinie nach einem Einwurf. Das hat Markus Anfang damals auch kommentiert als nicht die cleverste Gelbe, die ich mir geholt habe in der Saison.
Danke nochmal dafür.
Ja, sehr gerne. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich war dann irgendwann so verkrampft in der ganzen Geschichte. Ich hätte sie mir auch noch später geholt, wenn ich sie mir da nicht geholt hätte. Das hätte ich geschafft.
Nach dem Mannheim-Spiel, wo du die vierte gesehen hattest, war ich mir schon relativ sicher, das kannst du nicht schaffen, also dass du da so durchkommst.
Ja, ich wollte es mir nicht eingestehen, aber nee, es war dann irgendwann relativ klar.
So, und jetzt wird gekocht und wir lösen endlich die Wette ein, Tino. Wir haben uns was überlegt. Oder ihr habt euch was überlegt, weil ich bin ja nur Gast. Also ich darf mich ja zurücklehnen. Bei einem Marathon hättet ihr mich ja auch alleine schnaufen lassen. Jetzt wird immer wieder gesagt, Tino hätte dich unterstützt und der wäre an deiner Seite gelaufen. Aber wie gesagt, du hättest mir trotzdem den Stress und die Belastung nicht abgenommen.
Doch, Jens, du unterschätzt das.
Das denke ich auch.
Du unterschätzt das, wie viel im Kopf sich entscheidet. Nicht nur am Küchentopf, sondern im Kopf beim Rennen. Und ich hätte dich nicht nur gut vorbereitet, ich wäre auch an deiner Seite gewesen, hätte dir Wasser gereicht oder andere isotonische Getränke, mitunter auch eine Cola. Wir hätten die 42 Kilometer auch komplett mit Cola durchgezogen. Es wäre dann hinten raus sehr süß geworden, das kann ich dir sagen. Aber wir hätten es geschafft, aber gut, eine Wette ist eine Wette. Und dass Paul jetzt dabei ist, zeigt ja auch, wir wollen natürlich nicht mit Wettschulden ins neue Jahr gehen. Ne? Deswegen machen wir das jetzt fix und haben den 13. Januar sozusagen fix terminiert. Deswegen hat Paul natürlich seinen Urlaub auch so gelegt, ne, dass er dann im neuen Jahr weiß, wie italienisch richtig gekocht wird. Also nochmal die letzten Tricks und Kniffe hat er sich geholt. Und dann läuft das mit der Reha ja auch, wie wir gerade gehört haben, sodass wir Paul am 13. Januar in Pirna begrüßen können. Zum großen Motto-Show-Abend. Paul Will kocht und ich werde eine Schürze tragen und ihm alles zurechtschnippeln, was er denn möchte. Weil auch da stehe ich natürlich helfend und assistierend zur Seite. Für mehr reicht es ehrlicherweise nicht. Da wäre ich beim Laufen besser aufgehoben, Jens.
Paul, wie sieht's um deine Kochkenntnisse auf? Wir werden natürlich, und wir kommen ja auch gleich dazu, dass auch ein paar Podcast-Hörer mit dabei sein können, wir werden euch noch einen Koch an die Seite stellen. Ich glaube, das kann nicht schaden. Aber ich glaube, so kochst du auch gerne mal ein bisschen, ne?
Absolut. Also ich bin in der Küche eigentlich, glaube ich, für einen Fußballer in meinem Alter noch relativ gut aufgestellt, würde ich mal so behaupten. Also das sollten wir problemlos hinkriegen. Die Aufgabenteilung haben wir jetzt ja gerade schon hier besprochen. Von daher mache ich mir da gar keine Sorgen. Das wird, glaube ich, ein schöner, leckerer Abend.
Paul, ich halte dir absolut den Rücken frei. Du kannst nach vorne glänzen.
Ja, gucken wir mal, wie es dann wird, ob ich dann glänze. Aber ich bin mir sehr sicher, dass du mich bestmöglich unterstützen wirst.
Das hoffe ich auch für euch. Also wie gesagt, es wäre schön, wenn es schmeckt und wenn ich davon auch ein bisschen was habe. Und nicht nur ich, sondern auch knapp 30 Hörer sollen was davon haben. Und wir haben es ja immer wieder gesagt, das Ganze ist natürlich eine lustige Geschichte und eine schöne Geschichte gewesen. Aber wir wollen es eben auch noch für einen guten Zweck machen. Wir werden uns da was einfallen lassen. Wir werden das auch zu einem kleinen Spendenabend machen, Paul.
Das war ja der Wunsch und der Sinn aus der ganzen Sache her, dass wir irgendwie noch da was rausholen aus der ganzen Aktion. Deswegen hat es ja auch jetzt von der Planung her ein bisschen länger gedauert. Aber ich glaube, so wie es jetzt am Endeffekt steht, der Plan, ist das für alle Beteiligten eine gute Sache.
Und deshalb gibt's auf unserer Website sozusagen ein kleines Formular. Dort kann man sich eintragen, sagen, wie viele Personen teilnehmen wollen, ein oder zwei, kann dort ein Spendengebot nennen und wir kontaktieren dann die Leute, die wir entsprechend ausgewählt, ausgelost haben und die dafür dann in Frage kommen. Und dann können die am 13. Januar in Pirna mit dabei sein und können mit uns essen und erleben dann auch noch eine Aufzeichnung einer Podcast-Folge, insofern die Kollegen Meyer und Wild dafür dann noch nach ihren Kocheinsätzen überhaupt in Frage kommen und noch in der Lage sind.
Naja, wir sind schon fit drauf. Also konditionell sind wir beide, Paul und ich, sehr gut aufgestellt. Die Frage ist, ob du danach noch, wenn wir dich gesättigt haben, was dir dann noch, ob du noch dann zum Reden kommst, ob dir noch Fragen einfallen oder ob du einfach nur kugelrund irgendwo neben dem Herd sitzt.
Ja, das bezweifle ich. Nee, wir werden das Ganze natürlich auch ein bisschen mit der Kamera verfolgen und ich glaube, das wird eine richtig schöne, entspannte Geschichte und wie gesagt, tragt euch dort mit ein, vielleicht verschenkt ihr das Ganze dann auch so quasi als Gutschein für Weihnachten, keine Ahnung, euch wird da, also euch als Hörern, wird da sicherlich auch was einfallen und ich finde, das kann eine schöne Sache werden, ein guter Start ins Jahr 2025. Dann freuen wir uns und wir hören dich dann, wie gesagt, am 13. Januar richtig viel, richtig ausführlich. Sprechen wir auch natürlich noch mal ein bisschen über deine Dresdner Zeit, wie es dir jetzt in Darmstadt geht, wie es mit der Reha weiterläuft, welche Ambitionen du für 2025 hast. Es ist ja in dieser zweiten Liga alles, alles eng beieinander. Ihr könnt schön nach oben auch gucken, seid so ein bisschen mit vielleicht dem ersten FC Köln, die Mannschaft der Stunde. Ein kleinen Satz noch zu Dynamo, auch dort läuft's momentan ganz ordentlich. Du hast ja noch den einen oder anderen Spezi, der dir auch so ein paar Internas sicherlich steckt. Bei Dynamo war's ein guter Frühwinter, jetzt eine gute Phase in den letzten Wochen.
Absolut, ich gucke auch sehr regelmäßig die Spiele, wenn es nicht mit unseren Spielen sich irgendwie überschneidet. Von daher bin ich da auch up to date und freue mich natürlich, wenn die Jungs performen und wenn es weiterhin so läuft. Das wäre natürlich absolut erfreulich, dass man sich dann vielleicht nächstes Jahr in 2025, wenn ich dann auch wieder auf dem Platz stehen kann, auch wieder auf dem Platz sieht. Das ist ja, glaube ich, schon noch das Ziel.
Sehr schön. Paul, lass dir es gut gehen, lass dir das Essen schmecken, hol dir ein paar Inspirationen. Der Kollege Meyer hat das vorhin so schön wegmoderiert. Lieblingseissorte beim Kollegen Meyer, weiß ich, ist es Vanille und der kann auch definitiv an keiner Eisbude vorbeigehen. Wie ist es bei dir? Ich bin ja Pistazie. Also jetzt und auch nicht erst seit diesem ganzen Dubai-Geschichte, ja. Aber ich bin schon viel, viel länger Pistazie. Was ist es bei dir?
Ich bin auch ein Pistazien-Fan und durch meinen Papa so ein bisschen Haselnuss noch. Früher als Kind viel Haselnuss-Eis gegessen. Ja, kann gut sein. Gut. Aber ich bin gespannt.
Lass dir schmecken.
Mach ja. Ich, vielen Dank.
Und so
danke
Tiramisu
euch.
Geht auch immer mal. Paul, ja, vielen Dank.
Hier geht einiges. Macht's gut, danke euch, ciao.
Danke, ciao. So, Tino, da sind wir durch mit Folge 99. Ist wieder eine runde Sache entstanden.
eine sehr würdige Folge 99.
Wie du schätzt die ja jetzt immer ein. Das gibt ja, ja jetzt nicht die Stiftung Warentest, sondern es gibt die Stiftung Meier. Neulich hast du ja gesagt, das war eine sehr gute oder eine gute Folge. Also kriegt die auch, also Folge 99 kriegt auch eine gute Note, ja?
Also ich fand's eine super Folge. Ich meine, die Erwartung ist ja 99, es ist ja so eine Zahl, am Ende ist auch nur eine Zahl, aber nee, auch da wieder, finde ich, haben wir angeknüpft an viele der 98 Folgen zuvor. Und jetzt ist natürlich aber in unserer ungeduldigen Welt sofort die Frage, und was machen sie zum 100. Was wir versprechen können, nächste Woche ist zwar Weihnachten, aber die 100. Folge kommt trotzdem nächste Woche. Mhm. Mit wem? Wo und wer und wie genau, das bleibt aber ein bisschen geheim, weil Vorfreude, schönste Freude.
Oh, willst du noch singen?
Das habe ich kurz überlegt, aber ich denke, das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Wir freuen uns aber wirklich auf eine schöne Weihnachtsfolge. Das ist dann zeitgleich unsere 100. Folge. Und da werden wir natürlich über Dynamo Dresden aber auch ein bisschen so weihnachtliche Stimmung verbreiten wollen. Das ist unsere feste Intention.
Absolut, Jens. Wenn wir jetzt noch weiter drüber reden, dann verquatschen wir uns noch. Von daher,
ich verquatsch mich, brauchst du keine Sorge haben. Ich kann Geschenke schön für mich behalten. Also.
Nadine, das wäre meine allerletzte Frage. Du kannst Geschenke für dich behalten, das mag ja sein. Aber hast du denn schon alle besorgt?
Nee.
Siehste, und das wiederum verbindet uns auch. Aber weißt du schon, was du besorgen sollst und musst und darfst und
ansatzweise,
kannst?
Ansatzweise. Ich habe ja auch einen Teil schon, aber ansatzweise.
Wow. Oh, das wird eine harte Woche.
Ja, es wird wirklich eine harte Woche.
Wir sehen uns aber nicht nächsten Montag in der Innenstadt. Irgendwie letzte Chance nutzen oder so.
Nee. Also möglicherweise wird da nochmal bestellt oder irgendwie ein Gutschein geordert. Also irgendwas geht schon noch. Tino, ich wünsche dir noch viel Erfolg beim Last-Minute-Shoppen der Geschenke. Und wir hören uns bei Folge 100 wieder. Auch die 99. hat mir großen Spaß bereitet mit dir.
Vielen Dank. Dann eine schöne vorweihnachtliche Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.